Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Der letzte volle Monat der Regular Season hat begonnen tatsächlich. Nur noch den März geht's voll durch, danach in knapp einem, gut einem Monat. 16. bis 19. April steigt schon das Play-In. Also na, wir biegen auf die Zielgerade ein und deswegen dachten wir uns, wir schauen uns mal so ein bisschen die Playoff-Kandidaten an im Osten. Beziehungsweise nicht alle Playoff-Kandidaten, weil Boston thront so ein bisschen über allem, über der gesamten Liga, keine Ahnung. Es gibt ja noch Denver, die auch vergangene Nacht verloren haben, aber ne, Boston ist so ein bisschen für sich im Osten. Und dann gibt es natürlich auch noch drei Play-In-Kandidaten, denen wir jetzt nicht die ganz großen Chancen einräumen. Sind auch die Bulls dabei, das heißt, heute wird es nicht viel um die Bulls geben, aber wir brauchen natürlich jemanden, der schön von oben herabblickt, weil von oben ist der Blick am besten. Und deshalb sitzt er mir gegenüber, der keltisch ungerührte
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, der Kälte grüßt zwar von oben, aber der Jinx funktioniert halt trotzdem. Ne? Am Montag bei Patreon. Patreon.com/Korbiger Podcast, Korbiger mit.
Ah, eh.
Nicht auf den falschen Fuß erwischt, auch wenn es so schnell kam heute. Richtig. Da haben wir über das Spiel Celtics gegen Warriors gesprochen, über die leichte Abreibung, die es gab und dass Boston ja grundsätzlich einfach unfassbar unbesiegbar ist und dass Boston auch dieses Jahr, dass da halt einfach nichts stagniert, dass die Offense fließt, dass es einfach läuft. Und dann kam Dean Wade.
Dann kam Dean Wade, ja. Also ja. Der Jinx ist auf jeden Fall real. Das haben wir ja nicht erst beim Kelten gesehen, das haben wir zuletzt bei den Mavs gesehen.
Da auch nochmal Entschuldigung, der hatte auch
sehr langen Atem, der Jinx. Ja. Ja, ja. Also ich hoffe mal, dass es jetzt nicht ganz so krass nachhaltig wird wie bei den Mavs in Boston, aber ja, war schon, also irgendwie war es klar, dass sowas mal wieder kommen musste. Ich glaube, es ist aber auch okay, dass jetzt Denver zeitgleich auch verloren hat und das dann das nächste Spiel ist, da bin ich mal gespannt, wie da jetzt so die Reaktion ausfällt. Aber also
Krisenclubs gegeneinander, oder was?
Ja, genau, die heftig strauchelnden Giganten, die sind jetzt natürlich jeweils am Arsch. Ja,
die wankenden aber, Riesen.
Ja. Ich habe mir das letzte Viertel heute Morgen tatsächlich dann auch angeguckt.
Ja, ich auch.
Das klingt spannend. Was ist da passiert? Und, ich weiß nicht, also Offense, klar, sie haben nicht so wahnsinnig viele Punkte produziert. So die letzte Possession, dass man bei einem Punkt Rückstand die Uhr komplett runterdribbelt, um dann ein Fallaway zu nehmen. Nicht ideales Decision-Making, würde ich mal so sagen.
Aber Matchup war okay, oder? Über Garland theoretisch?
Ist tendenziell okay. Es ist nur nicht wirklich okay, dafür halt 19 Sekunden zu brauchen, statt erstmal zu versuchen, halt einfach an Punkte zu kommen oder so. Mhm. Also man limitiert damit halt, glaube ich, seine Siegchance und ist halt davon abhängig, dass ein Wurf reinfällt. Und das ist im Korbball, finde ich, nicht ideal. Also wenn du eigentlich bessere Möglichkeiten hast. Aber egal, also das ist auf jeden Fall nicht so wahnsinnig gut gelaufen. Insgesamt waren meine Haupt-Takeaways allerdings jetzt gar nicht mal unbedingt auf die Offense fokussiert, weil ich hatte so über das Viertel das Gefühl, relativ viele der Würfe, die sie sich herausgespielt haben, waren eigentlich okay, also waren jetzt nicht irgendwie dramatisch schlecht. Also es gab natürlich ein bisschen bisschen mehr Dribbling und so. Ein Spieler hat nur den Ball und schließt ab Possessions als sonst im Spiel, aber überwiegend waren das schon Würfe, die man treffen kann. Was ich halt eigentlich krasser fand, war, wie schlecht die Defense war. Gerade so über die ersten 7 Minuten des Viertels. Ich finde, da haben sie eigentlich eher dieses Spiel verloren. Also ich meine, sie sind mit einer, ich glaube, 17 Punkte Führung ins letzte Viertel gegangen.
Zwischenzeitlich 21 waren es, glaube ich, sogar. Dann im Ende des Viertels, ja.
Und es gab halt, also defensiv schon eine Zeit lang echt uncharakteristisch miese Körperspannung und relativ wenig Interesse daran, irgendwie vernünftige Closeouts zu haben. Und das bei Dean Wade, dem Flammenwerfer schlechthin, dann irgendwie auch nach bereits 2 getroffenen Dreiern immer noch kein hartes Closeout da war und noch nicht so wirklich das ganz große Interesse daran, den jetzt irgendwie vom Punkten abzuhalten. Das fand ich schon schwach. Also ich fand auch, dass die Starter ein bisschen zu spät zurückkamen. Es waren ja, glaube ich, 7 Minuten am Anfang des Viertels, wo halt also Tatum drauf war und Holiday drauf waren, aber sonst halt Cornette, Pritchard und so. Und die Defense war halt einfach sehr drucklos. Und das ist normalerweise ja nicht unbedingt das, was sie auszeichnet. Und ich hatte so das Gefühl, da haben sie sich halt zu sicher gefühlt und das dann ein bisschen verzockt. Und klar, am Ende bricht man es dann wahrscheinlich trotzdem so auf die miese Crunch-Time-Offense herunter, aber ich fand, also eigentlich hättest du gar nicht in die Situation kommen müssen und deswegen vielleicht ist das, also von Zeit zu Zeit, ich meine, sie hatten ja jetzt über einen Monat, glaube ich, nicht verloren. Von Zeit zu Zeit brauchst du vielleicht auch mal wieder so ein Tritt in den Arsch und halt einfach auch so ein Zeichen, wir können auch noch verlieren, wenn wir unsere Scheiße nicht zu Ende spielen. Und in dem Fall haben sie einfach, so blöd sich das anhört, ihre Scheiße nicht zu Ende gespielt, sondern haben halt so ein bisschen zugesehen, wie sich ein anderes Team, was halt also kein Donny Mitchell hatte, keinen Abstruse und während dem Spiel ja auch noch Evan Mobley verloren hat, sich halt einfach in den Rausch geballert hat. Das kann halt passieren, die NBA ist zu gut. Du musst halt, also gerade auch gegen ein Team, was ja durchaus auch noch, wo es halt um Playoff-Positionierung und so geht, kannst du halt nicht so komplett einfach chillen. Und das haben sie, finde ich, einfach zu lange gemacht in dem Viertel.
Aber das ist wahrscheinlich genau der Punkt, was du sagst. Sie hatten halt diese lange Serie und die Serie, es ging ja nicht nur um die Siege, sondern darum, wie sie die Siege eingefahren haben, also schon vor dem Warriors-Spiel. Und dann ist es vielleicht wirklich so, du führst im Laufe des letzten Viertels mit 21, beim Gegner fehlen zwei der vier Besten, dazu der vielleicht wichtigste Rollenspieler. Und du denkst ja, okay, im Prinzip hast du das Ding in der Tasche. Und dann ist halt genau das Ding, dann ballert sich halt irgendwie einer vor allem. Ich meine, Wade war 5 von 5 Dreiern im letzten Viertel, glaube ich.
Ich glaube auch. Und er hatte dann ja auch noch, ich glaube, zwei Dunks waren auch noch dabei. Also genau. Ein Putback, einmal, da war dann der Closeout quasi zu aggressiv, da, wo er halt abgerollt ist, statt hoch zu poppen und war dann halt komplett frei für einen Dunk. Der hat sich ganz gut in den Rausch geballert.
Und dann ist vielleicht wirklich, dann gibt es vielleicht einfach auch eine banale Erklärung, aber dann kannst du den Schalter vielleicht auch einfach nicht mehr so umlegen. Also klar, in einer perfekten Welt ziehst du durch, aber dann, ich meine, das hat man schon oft gesehen, dass dann solche Führungen irgendwie verspielt werden und gerade dann, wenn du eben eigentlich so überlegen bist und dich vielleicht dann auch dadurch so überlegen fühlst, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ja, wie gesagt, das Ding ist ja auch, ein Putback-Dunk als Game-Winner gibt es halt auch jetzt nicht so oft. Also gerade das ist halt auch so ein Ding, das sollte dann halt auch nicht passieren. Wie fandst du es okay, dass der Call zurückgenommen wurde?
Das war ja kein Foul.
Ja, genau. Also weil es so ein bisschen Diskussionen danach gab. Ich habe dann nur überlegt, ob quasi, wenn Tatum nicht rausgekickt hätte, ob Garland dann tatsächlich so ein bisschen in seinen Landing Space eingedrungen wäre. Aber nee, wie gesagt, weil es für mich jetzt keine große Kontroverse oder keine Kontroverse.
Nee, für mich auch nicht. Also, ich meine, es ist sowieso Regular Season einzelne Entscheidungen, die vergesse ich, sobald ich sie gesehen habe. Das wäre in dem Fall, ich dachte mir schon, als ich den Call gesehen habe, also ich habe es zwar nicht live gesehen, aber ich wusste nicht, dass es halt noch so diese Review überhaupt gegeben hatte. Ich habe da bei dem Pfiff erstmal gedacht, das ist aber ein komischer Bailout-Call. Und dann haben sie es auch zurückgenommen und ich glaube, das war okay. Also ich habe da keinen Foul gesehen.
Nee, genau. Das Ding ist, ich hatte vorher irgendwo gesehen, dass halt irgendwie ein kontroverser Call war. Oder halt dann das zurückzunehmen oder das halt so ein bisschen, aber ich fand ihn auch nicht, also ja, ich fand's verständlich.
Ich finde es interessant, so grundsätzlich, und das war in dem Spiel, finde ich, auch sehr zu sehen, und das ist allgemein seit dem All-Star-Break, finde ich, zu sehen, dass halt jetzt viel mehr Kontakt auf einmal erlaubt ist. Das ist, glaube ich, halt auch etwas, worauf man sich dann als Spieler erstmal so ein bisschen einstellen muss. Und ich meine jetzt gar nicht auf die Szene bezogen, aber also es gab schon sehr, sehr viele Drives, wo man jetzt, also und in allen Spielen aktuell, wo man halt irgendwie so ein bisschen mehr Kontakt sieht, bisschen mehr erlaubt wird. Ich glaube, das ist schon auch so ein kleines bisschen Gegensteuern jetzt so von der Liga, die halt gesehen hat, die Punkte, so die Offensiv-Ratings sind über die letzten Monate so krass explodiert. Wir müssen da mal gucken, dass wir irgendwas mal wieder so ein bisschen dagegen machen. Ich glaube, dass das so eine Ansage an die Referees auch ist. So, lass mal wieder ein kleines bisschen mehr durchgehen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also, ja, das war erstmal, muss man sich da mal dran gewöhnen. Aber es ist halt auch ein bisschen Vorbereitung dann auf die Playoffs. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, wenn die Defense wieder ein paar mehr Mittel hat, um dagegen zu wirken.
Eben, und wir sind immer noch meilenweit entfernt von den Bad Boy Pistons. Also von daher ist es alles noch
okay. Gottlob, denn das war kein geiler Basketball.
Nein, es war auch,
wenn es Leute immer wieder denken.
Es ist schon echt hart. Also ich beschäftige mich gerade etwas damit und es ist nicht schön anzuschauen. Du denkst ja halt echt, Wie konnte es sein, dass die nicht reihenweise mit Flagrant Twos nach 2 Minuten irgendwie vom Feld geflogen sind? Also war wirklich, also heute wäre es so, glaube ich. Aber es ist auch richtig, dass es heute so wäre. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil man kann, also physisch verteidigen ist das eine. Gegenspieler bei jeder Gelegenheit, oder man sieht ja Highlights, ne? Das ist ja nicht jede Gelegenheit, aber Gegenspieler regelmäßig aus der Luft zu holen mit Clothesline oder einfach mal hier so den Bärhug oder sowas. Das ist halt einfach dann, ist halt auch nicht so geil. Also von daher.
Ja, das ist ja die Knicks in den 90ern. Das ging ja auch noch so dann in die Richtung. Also ich finde, es gibt eine relativ große Fläche zwischen körperloses Spiel und das, was diese Teams gemacht haben. Und,
genau.
Physische Defense finde ich halt vollkommen vernünftig.
Ja.
Ohne unsportliche Aktion. Und ich meine, das ist ja im Wesentlichen das, was auch, glaube ich, die meisten Leute denken. Also, auch wenn es natürlich immer Leute gibt, die das so ein bisschen glorifizieren, aber ich glaube, die allerwenigsten würden das geil finden, wenn die NBA-Spieler sich gegenseitig wieder verprügeln dürften.
Ich glaube auch. Also, ich fände es zumindest nicht geil. Aber wie gesagt, das Physische nehme ich gern mit. So, wie gesagt, wir gehen jetzt langsam Richtung Osten. Wir machen noch einen kleinen Zwischenstopp. Und dieser kleine Zwischenstopp bedeutet Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch überlegen, wer Meister wird, aber auch wer in die Finals kommt. Und es bietet sich natürlich an, wenn wir über den Osten sprechen, mal zu gucken, wie dort die Quoten sind auf die Eastern Conference Championship. Und ich finde es schon interessant, dass die Buchmacher, also mit Boston kannst du nicht viel holen. Also denen geben die Bookies eine Quote von 1,9. Die Bucks sind bei 4 und dann die Nummer 3, so wahrscheinlich auch mit Blick auf die Vergangenheit und halt auch auf die Erfahrung, die Heat mit 11, die Cavaliers auch mit 11. Dann kommen die Knicks mit einer 12er-Quote, die Sixers mit einer 17er-Quote und dann ist schon ein Sprung zu den Pacers mit einer 35er-Quote und den Magic mit einer 70er-Quote. Und das sind dann auch die Teams, über die wir heute sprechen wollen. Hawks mit einer 200er, Bulls mit einer 350er, können wir, glaube ich, ausklammern. Wobei, wenn Kobe White heiß läuft, man weiß es nicht.
Ja. Ne? Ja, klar.
Ist das denn vielleicht, wenn man sich die Quoten so ansieht, ist das auch so ungefähr die Reihenfolge, wie du den Ostenstand jetzt setzen würdest? Ich meine, wir können bei Embiid ist es ja so ein bisschen, man weiß nicht, ob und wie und wann er zurückkommt. Die Knicks, da ist auch jeder verletzt, so ungefähr, beziehungsweise 4/5 der Starting Five momentan. Würdest du es auch so setzen momentan? Und siehst du da noch jemanden, oder siehst du da noch einen großen Wechsel vielleicht kommen, so mit Blick auf die Playoffs und dann Richtung Conference Finals?
Naja, so die besten Kandidaten, um quasi sich noch weiter wieder nach oben zu schieben, sind meiner Meinung nach halt schon die Knicks und die Sixers, einfach aus dem Grund, dass da große, wichtige Faktoren fehlen. Aber es ist halt bei beiden Stand jetzt auch schwer darauf zu setzen, dass das passieren wird. Also klar, Embiid hat gesagt, er will zurückkommen, egal wo die Sixers dann stehen, wie es dann so mit der Situation aussieht, sobald er fit ist, ist er wieder dabei.
Momentan auf dem Play-in-Platz, ne? Die Sixers.
Genau, aber es sagt ja, also man weiß ja nicht, in welcher Form er dann zurückkommt und wen die Sixers dann, also ob das dann direkt vor den Playoffs ist, ob das ein paar Wochen davor ist, dass er sich einspielen kann und so. Und im Moment fällt es mir deswegen schwer, an die Sixers zu glauben, auch wenn ich da, also mit ihm ist das natürlich ein gefährliches, gutes Team. So, auch wenn er selber jetzt nicht die allergeilste Playoff-Historie hat, aber trotzdem, also er hat ja diese Saison den besten Basketball seiner Karriere gespielt. Der Kader ist gut. Wie gesagt, und mit einem 100%igen Embiid ist das ein gefährliches Team. Aber ich glaube nicht, dass wir den 100%igen Embiid diese Saison nochmal sehen. Und deswegen habe ich die Sixers jetzt nicht ganz weit oben auf meiner Liste. Bei den Knicks ist es auch ein bisschen so. Der Kader ist eigentlich, wenn der gesund ist, richtig gut, richtig tief, richtig eklig zu spielen. Einfach auch mit dem defensiven Potenzial, was sie haben, mit der eigentlich tiefen Rotation, was man im Moment nicht sieht, wo Deuce McBride 47 Minuten spielen muss, weil Jalen Brunson sich in der ersten Minute verletzt und Jalen Brunson dann halt, wie du gesagt hast, auch schon der vierte Starter aktuell ist, der ausfällt. Das ist halt brutal. Ich habe keine Ahnung, wann wir da mal wieder das ganze Team sehen.
Ja.
Wenn das eine gute Sache ist, dass Brunson wohl zumindest keine schwere Verletzung jetzt auch noch bekommen hat, aber sie haben ja auch ohne ihn genug Ausfälle und deswegen, also ich glaube eigentlich so, gerade die drei Teams, die da oben stehen, die stehen da schon zurecht. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass eigentlich eher die Quote von Miami sich noch ein Stück weit wieder den anderen beiden Teams anpasst. Einfach aufgrund der Playoff-Historie und aufgrund der Tatsache, dass sie sich im Moment halt in eine gute Form bringen. Und halt einfach ein Team ist ja, die haben halt die beiden, die da über ihnen stehen, in den Playoffs auch schon geschlagen.
Das stimmt. War natürlich in einer anderen Zusammensetzung, wobei Milwaukee bin ich natürlich gespannt, wie sich das noch entwickelt. Jetzt die Tendenz stimmt auf jeden Fall. Sie gewinnen jetzt wieder ihre Spiele. Gleichzeitig wirkt, also ich weiß nicht, wie stabil sie sind. Also da muss man, glaube ich, in der Playoff-Serie sehen. Ich finde die Cavs schon auch irgendwie spannend, weil da für mich halt auch noch sehr viel Potenzial nach oben ist. Jetzt muss man natürlich sehen, was mit Mobley ist, wie lange er ausfällt. Es hat natürlich auch ohne Mobley sehr gut funktioniert, aber gerade so, weil man schon auch den Eindruck gewinnen konnte oder ich auch den Eindruck ein bisschen gewonnen habe, dass sie nach der Rückkehr von Garland und Mobley, dass es dann wieder etwas mehr hakte. Da Mitchell war dann auch ein bisschen raus. Mitch ist jetzt gerade auch raus mit, glaube ich, Knieproblemen. Aber dass sie halt, dass da einfach noch Verbesserungspotenzial hin Richtung Playoffs ist. Und wenn sie dann halt sich finden, diesen Balance finden zwischen den Vieren und dann halt mit ihren ganzen Rollenspielen. Also wir gehen gleich noch ein bisschen mehr drauf ein, deswegen will ich es nicht alle sagen, aber finde ich die Cavs auch nicht unspannend. Da ist natürlich die Sache, okay, nach letztem Jahr müssen sie sich beweisen in den Playoffs, zum Beispiel anders als die Heat, die erstmal beweisen müssen, dass sie es in den Playoffs nicht können. Deshalb, genau, könnte natürlich schwierig sein für die Heat, dass sie momentan nicht auf einem Play-in-Platz sind. Das wäre, weiß ich nicht, da würden alte Gewohnheiten aus dem letzten Jahr liebgewonnene. Können sie da
also im Jahr davor waren sie der First Seed, das kann ich nur immer wieder betonen. Es ist nicht so, dass die Heat grundsätzlich immer wie durch die Hintertür reingekommen wären.
Im Jahr davor, wie weit ging es denn da?
Im Jahr davor waren sie in Spiel 7 der Conference Finals. Das war auch kein ganz schlechter Playoff-Run.
Stimmt, aber halt keine Finals.
Das ist korrekt. Der einzige Maßstab ist, dann ja.
Finals or bust, würde ich sagen. Oder Championship or bust. Also weißt du, ich bin großer Anhänger dieses
Denkens. Most hardest working. Ja. Ich bin auch großer Anhänger.
Ja, deswegen muss ein bisschen, ne, mit seinem Dion Waiters Miami Vice Shirt. Ein Traum. Wie gesagt, Freunde, natürlich die ganze Geschichte. Die Quoten sind von heute, 6. April 2024. Und das ist alles ohne Gewähr, wie immer. Jetzt hört euch noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit können wir einsteigen in die Geschichte. Möchtest du, lass uns mal die Bucks anschauen. Weil sie irgendwie schon so qua Zusammensetzung und Veränderung vor der Saison, während der Saison, neuer Coach jetzt, beziehungsweise vor der Saison, neuer Coach, jetzt wieder neuer Coach, dann Jrue Holiday weg, Damian Lillard her, weil sie, damit gibt es halt schon wahnsinnig viele Geschichten. Und zwar so, es war ja die erste Zeit unter Doc Rivers war aufgrund diverser Dinge, die nichts mit Doc Rivers zu tun hatten, lief es dann nicht so gut. Und jetzt mittlerweile.
Die nichts mit ihm zu tun haben, sagst du das aus Sicht von Doc Rivers?
Ich sage das aus Sicht von Doc Rivers.
Okay.
Ich sage das auf jeden Fall aus Sicht von Doc Rivers. mittlerweile sind sie bei 8-2 in den letzten 10. Haben 6 in Folge gewonnen, jetzt bei den Clippers gewonnen, ohne Giannis. Ich muss
das trotzdem, war, glaube ich, ein Heimspiel.
War ein Heimspiel, hast recht.
Sorry. Also sie haben in Minnesota gewonnen.
Genau. Ich muss trotzdem sagen, ich kann sie irgendwie nicht packen, wenn ich sie so sehe. Sie gewinnen ihre Spiele und Giannis ist halt mega gut, haben wir auch schon gesagt, wenn es jetzt um MVPs, All-NBA-Teams etc. ging. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie momentan, also so ein bisschen, dass sie mehr sein können als diese Summe ihrer Einzelteile eigentlich. Es ist so, Dame ist für sich genommen sehr, sehr gut. Giannis sowieso. Lopez ist sehr gut. Beasley ist ein wahnsinnig guter Dreierschütze. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also korrigiere mich sehr gerne. Aber die Synergie ist irgendwie noch nicht so da. So kommt es mir manchmal so ein bisschen vor. Siehst du es ähnlich? Man kann es natürlich auch so argumentieren, quasi jetzt, wo Giannis dann mal ein Spiel ausgesetzt hat, legt Dame 41 auf gegen die Clippers und es läuft auch. Sonst wirkt Dame immer so ein bisschen gehemmt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. So.
Es war schon interessant jetzt. Gegen die Clippers sah Dame halt einfach aus wie Portland Dame. Also man hat es irgendwie, finde ich, auch schon von der Art und Weise gesehen, wie sie gespielt haben, wie hoch die Screens teilweise kamen, die gesetzt wurden, wie er auch dann Drives ausgepackt hat. Also das ist halt, finde ich, so ein Element, was im Laufe dieser Saison eigentlich ein bisschen zu kurz kam bei ihm. Also es wurde sich dadurch ja auch mehr auf so ein bisschen seine Shooting-Probleme konzentriert, weil er halt so ein bisschen weniger das, wie zuletzt in Portland, dann teilweise ausgeglichen hat durch die Drives, also durch das Attackieren, wo man, glaube ich, auch gemerkt hat, dass das für ihn halt einfach komplett ungewohnt war, so jemanden neben sich zu haben, der halt so dominant ist, der so viele Touches auch bekommt und so. Und also ich würde dir vollkommen zustimmen, dass so diese offensive Synergie noch nicht so da ist, wie man das eigentlich erwartet hatte. Also das war schon, als sie diesen Trade gemacht haben, ich habe ja damals auch schon gesagt, defensiv weiß ich jetzt nicht so, wie sehr dieser Switch den Bucks wehtun wird, aber offensiv müssen die eigentlich unfassbar gut sein, weil das ja, ein Two-Man-Game ist, was eigentlich, worauf niemand eine Antwort haben sollte. Und ich finde, in Ansätzen sieht man das auch immer mal wieder, aber halt nicht so viel, wie man das eigentlich gedacht hätte, auch weil es halt kompliziert ist. Also auch bei jemandem wie Giannis, der halt über die letzten Jahre natürlich super viel am Ball gemacht hat, der selber ein guter Initiator ist, der ein sehr guter Passer ist für seine Position und der das ja auch zeigen will, dass der jetzt nicht pro Spiel 50 Onboard-Screens für Dame stellen will, ist irgendwie auch legitim. Mhm. Und irgendwie, dass sie aber zum Beispiel dann auch mal Dame als Screener für Giannis einsetzen, das sind so Sachen, die halt irgendwie weniger eingesetzt wurden, als ich angenommen hätte. Und deswegen ist es bisher, wie du gesagt hast, offensiv noch nicht unbedingt viel besser als die Summe seiner Einzelteile. Und gleichzeitig ist es ja schon ziemlich gut. Also man kann ja nicht sagen, dass die Offensive irgendwie schlecht wäre, auch wenn sie unter Rivers erstmal ein bisschen zurückgegangen ist, jetzt über die letzten Spiele, wo sie auch, also man muss das immer alles mit diesen Ratings dann auch immer so ein kleines bisschen gucken, gegen wen haben die denn gespielt, weil zwei Spiele nacheinander gegen Charlotte beispielsweise, die helfen dann schon. Also die beschönigen dann vielleicht auch manches, aber also sie haben jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Siege in Folge geholt. Sie sind ja schon gut unterwegs, aber ich denke mir schon auch immer, wenn ich sie spielen sehe, wahrscheinlich geht da eigentlich noch ein bisschen mehr. Es ist halt auch eine Sache, die man echt nicht unterschätzen darf, dass ihr drittbester Offensivspieler halt längst nicht immer zur Verfügung steht, also mit Chris Middleton, weil der halt immer mal wieder so Probleme hat. Und das ist halt eigentlich schon jemand, der ein super Verbindungsstück auch zwischen den beiden sein kann. Also weil der auch eine gute Pick-and-Roll-Chemie mit Giannis zum Beispiel hat. Also das ist ja auch jemand, dem Giannis irgendwie sehr vertraut. Das ist ein sehr guter Schütze, das ist auch ein Tough-Shot-Maker. Und der balanciert alles so ein kleines bisschen aus. Und der ist aber, also stand halt bei weitem nicht so viel mit den beiden anderen auf dem Court, wie man das irgendwie sich erhofft hätte. Und das ist deswegen für mich auch immer noch so ein Prozess, der nicht abgeschlossen ist, wo ich gespannt bin, ob der diese Saison abgeschlossen werden kann und wie gut sie dann werden können. Aber ich will gleichzeitig auch nicht so negativ über sie reden, weil also ich habe jetzt heute so die Vorbereitung auf diese Folge eigentlich komplett für mich formuliert mit, wer pisst Boston ans Bein? Oder also wer kann Boston schlagen, nachdem wir am Montag Boston abgefeiert haben? Und aufgrund des Talents ist Milwaukee dann natürlich schon total ernst zu nehmen. Und sie haben sich durchaus verbessert, seitdem Rivers ihr Coach ist. Also halt gerade defensiv, weil sie halt ein paar Sachen einfach gefixt haben. So Transition Defense ist so ein Thema, was halt eine Katastrophe war vorher und wo sie jetzt, ich glaube auch dadurch, dass alle so ein bisschen mehr wissen, was eigentlich ihre Rolle ist und was so die Prinzipien sind und die Zuteilung ist, dass sie da halt ein bisschen besser Bescheid wissen. Und da sind sie halt unter Rivers jetzt auf einmal eins der besten Transition-Defensivteams der Liga. Das ist halt etwas, was hilft. Sie schaffen das jetzt mehr, weil sie es halt auch strikter umsetzen, Lopez und Giannis näher am Korb zu positionieren, da halt einfach besser sind als auf dem Flügel. Ich bin total gespannt, wie das dann aussieht, wenn sie jetzt beispielsweise in der Serie gegen Boston spielen und Porzingis steht zur Verfügung und Boston hat im Prinzip überall Floor-Spacer. Von wem helfen sie dann aus? Helfen sie dann von Holiday aus, der so natürlich in den Playoffs über die letzten Jahre nie so effizient war wie in der Regular Season, der aber in dieser Saison 66% aus der Ecke trifft, teuflisch. So, traut man sich das? Oder also wie regelt man das? Zumal man ja eigentlich mehr oder weniger zwei Leute braucht, von denen man so ein bisschen absinken kann. Das findet man gegen Boston jetzt nicht ganz easy. Aber trotzdem, man sieht halt im Moment schon dadurch, also dass sie das halt besser umsetzen, dass die Defense einfach schon deutlich besser geworden ist. Ich glaube nicht, dass sie so gut ist, wie sie über die letzten 6 Spiele war, weil da hat Milwaukee das mit Abstand beste Defensivrating der Liga, irgendwie 102,4 Punkte pro 100 Ballbesitzen erlaubt. Das ist natürlich brachial, aber wie gesagt, auch zweimal Charlotte.
Und mit Minnesota,
die ja auch nicht. Müdes Clippers-Team, die im vierten Viertel reingekackt haben, mit wahrscheinlich einem der schlechtesten Kawhi Leonard-Spiele, die man diese Saison so sehen wird. Und naja, also, aber es ist halt trotzdem zu erkennen, warum es besser ist als zu Beginn der Saison, warum es besser ist als unter Griffin. Und wie gut es dann am Ende ist, wird sich zeigen, weil sie haben ja immer noch keine gute Point-of-Attack-Defense. Klar, sie haben jetzt Pat Bev da, der dann seine 15, 20 Minuten spielt und auffällig ist, weil er Pat Bev ist, der sicherlich auch nicht, also im Vergleich zu Beasley und Dame ist er schon ein defensives Upgrade, aber es ist jetzt auch nicht der Wahnsinnsverteidiger, der den ganz großen Unterschied macht, aber da bin ich halt einfach gespannt, wie so diese Perimeter-Defense dann in den Playoffs aussehen wird, wenn Teams halt ein bisschen gezielter attackieren.
Ja.
Und was Teams sich auch überlegen, um, wie gesagt, gerade Lopez auch ein bisschen vom Korb wegzubekommen, wo er halt deutlich mehr Probleme hat als Verteidiger. Also es gibt da schon Punkte, wo man ansetzen kann, wenn man jetzt gegen die Bucks gameplant. Aber gleichzeitig denke ich mir auch, dass die Bucks gerade mit der individuellen Qualität und auch der Firepower, die sie offensiv einfach noch haben und dann auch mit diesem, also selbst wenn Dames Saison insgesamt nicht so geil ist wie andere Dame-Saisons, die wir schon gesehen haben, er hat schon auch mehrere enge Spiele entschieden.
Und das ist halt der Punkt.
Ja. Und das ist halt dann so der Punkt, wenn Boston jetzt beispielsweise gegen Milwaukee spielt. Milwaukee hat dann den besten Spieler der Serie und in der Theorie auch den besten Closer, weil sie halt auch noch Dame haben. Und deswegen haben sie immer eine Chance. Selbst wenn sie in dieser Saison insgesamt bei weitem nicht so gut sind wie Boston. Aber das sind halt trotzdem Faktoren, die in den Playoffs nicht unwichtig sind. Auch wenn ich es manchmal so ein bisschen reduktiv finde, zu sagen, das Team hat den besten Spieler, also gewinnen die. Aber es ist halt schon etwas, was gut ist, das auf seiner Habenseite quasi für sich
beanspruchen
zu können. Ja, genau.
Ja, also ich finde auch, diese defensive Geschichte, wir haben ja nach dem Coaching-Wechsel darüber gesprochen, dass halt ja die Diskrepanz halt zwischen Offense und Defense so groß war, dass die Offense halt permanent Wunderdinge vollbringen musste, mehr oder weniger, oder regelmäßig, damit sie gewinnen. Und Transition-Defense war halt ein großes Ding. Und dass sie das jetzt gefixt haben, ist schon irgendwie ein riesiger, riesiger Faktor. Es muss ja auch bei dem offensiven Potenzial, das sie haben, reicht ja auch eine gute bis solide Defense. Und wie du sagst, also die Point-of-Attack-Geschichte oder Perimeter-Geschichte bleibt, glaube ich, bestehen, auch mit Middleton, der ja nach all den Verletzungen halt auch nicht mehr so mobil ist wie früher, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt. Crowder kriegt ja relativ viele Minuten dann. Aber es ist halt, also Middleton finde ich schon auch sehr, also die ganze Geschichte ist halt einfach sehr mysteriös, seit dieser, also mysteriös klingt jetzt ein bisschen sehr dramatisch, aber seit dieser Meisterschaft ist es, kann er ja einfach nicht mehr gesund bleiben über einen längeren Zeitraum. Und das schadet Milwaukee halt schon so ein bisschen, weil in meiner Meisterrechnung oder potenziellen Meisterrechnung stehe ich nicht alleine da, aber ist er halt mit drin, weil dann hast du Dame, ich meine, sie spielen wahrscheinlich mit Beasley und dann Middleton, Giannis und Lopez, so als Starter, vielleicht auch Closer, wie auch immer. Aber er ist halt so derjenige, der dir mehr Offense geben kann, wie du sagst, der so ein bisschen Verbindungsstück zwischen Giannis und Dame auch sein kann. Und wenn das nicht da ist, dann hast du halt einen Creator weniger, weil zum Beispiel Crowder eben kein wirklicher Creator ist. Du hast im Prinzip einen Ballhändler weniger und dann funktioniert das halt nicht so 100%. Und das ist halt das eine Ding. Und dann bei Giannis und Dame, ich habe jetzt gerade, als du so gesagt hast, als du Dame's Drives erwähnt hast, ich habe so, als der Trade durchging, ich habe die ganze Zeit nur gedacht, okay, ja, ist ja sensationell, was Dame Giannis für Räume bringt. Aber gerade, was ich nicht bedacht habe, also dass Giannis natürlich sehr, sehr gerne halt auch in Korbnähe operiert und damit halt der gefährlichste Spieler in Korbnähe ist und halt Giannis nicht wirklich stretchen kann und damit auch für Dame ja weniger Raum da ist, für seine Drives eben. Und dass das halt irgendwie seinem Spiel nicht so zugute kommt. Und wenn du sagst, Giannis permanent als Greener einzusetzen, dass das natürlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, ist natürlich das Ding. Wenn Giannis als guter Passer, der Pass, wenn du in Ringnähe bist, geht er dann oft in die Ecke. Und Dame ist natürlich durch seine Position, zumindest momentan halt, oft nicht in der Ecke zu finden. Und es ist auch nicht gewohnt, irgendwie in der Ecke zu warten. Das heißt, wenn Giannis einen Drive initiiert, ist es nicht so einfach, dass Dame dann irgendwie den Ball bekommt. Ich weiß nicht, ob man dann noch irgendwie, ob es dann irgendwelche Tweaks gibt, dass Dame dann tatsächlich mal in der Ecke auftaucht und da halt so ein bisschen einen auf Spot-Up macht, weil er ja tendenziell oder potenziell der gefährlichste Schütze ist, wobei Beasley da ja schon auch einen ziemlich guten Job macht. Aber wir sind halt gerade an dem Punkt, an dem er halt so schlecht von draußen trifft, wie eigentlich nur in dieser 21er, 22er Saison, die er nach 29 Spielen für beendet erklärt hat, wegen seiner Bauchmuskeloperation. Trifft 34,7 von draußen, 42,3 aus dem Feld. Es ist vielleicht überdramatisiert man es auch, weil man so eine Anpassung gern schneller sähe und es am Ende einfach ein bisschen dauert, wenn zwei so balldominante Spieler, die ja auch, bei dem muss man ja sagen, er hatte zwar eine McCollum zum Beispiel an seiner Seite, aber es war halt sein Team. Also wenn du halt so als Fixstern eines Teams zum nächsten Team kommst, ist es vielleicht trotzdem einfach, also brauchst eine Anpassung und vielleicht dauert das auch ein bisschen länger. Jetzt haben sie einen neuen Coach.
Wir sehen das, Dame in einem Podcast gesagt hat, dass er schon Defense spielen kann, aber dass er das bisher bei vielen Teams einfach nicht musste.
Du meinst, weil die Blazers so ein Bollwerk waren?
Ja, also irgendwie fand ich die Aussage auch interessant. Aber ja. Also ich meine, wahrscheinlich meinte er damit, dass sein Coach es nicht von ihm gefordert hat, aber das ist halt auch schon irgendwie nicht so gut.
Könnte man drüber nachdenken. So, ja, ja. Ja, interessant. Interessant.
Dann soll er einfach jetzt mal zeigen, dass es kann.
Genau. Und dann, weißt du, vielleicht, ich meine, es ist vielleicht auch was Offensichtliches, was dann, ich meine, du sagst ja, ein Gegner kann für die Bucks planen. Aber die Bucks können dann auch anders planen. Also ich bin gespannt, wie sie das dann in den Playoffs, wo es halt darum geht, sich auf einen Gegner einzustellen, wie sie das dann kompensieren und wie sie dann irgendwie gegensteuern.
Und ja, da bin ich mir halt, also das ist so der Punkt, da bin ich mir
bei
den
Bucks
einfach nicht sicher, wie flexibel sie sind. Also einfach schon aus dem Grund, haben sie ein kleines Lineup? So, ich glaube, es gibt halt Situationen, wo es schwierig wird, mit Lopez und Giannis auf dem Court zu sein, weil es einfach so eine gewisse Unbeweglichkeit ist. Wie kommst du dann aber defensiv klar?
Ja.
Und so, also es ist halt einfach nicht so ein tiefer Kader. So Bobby Portis ist auch ein ganz guter Spieler auf jeden Fall, aber jemand, der natürlich deine Defense jetzt nicht unbedingt besser macht. Und ich bin bei ihnen halt echt sehr gespannt darauf, wie anpassungsfähig sie je nach Matchup so in den Playoffs sein werden, weil ich schon das Gefühl habe, eigentlich bisher ist es also schwer, jetzt eine richtige Identität auszumachen bei dem Team. Also einfach, weil, wie wir da schon beschrieben haben, es irgendwie so zwei sehr dominante Faktoren gibt, die so ein bisschen nebeneinander herspielen, nicht unbedingt die ganze Zeit zusammenspielen. Dadurch ist es irgendwie schwer, so die eine Sache festzumachen. Und so also das ist halt in den Playoffs, glaube ich, schon einfach auch ein sehr wichtiger Faktor. Kannst du verschiedene Stile spielen? Kannst du Teams vielleicht auch auch defensiv in unangenehme Situationen bringen? Und da bin ich halt nicht so sicher, ob sie das Potenzial dazu haben, einfach weil sie nur zwei richtig gute Verteidiger im Kader haben und die halt beide groß sind. Und also ich meine, es ist gut, es ist besser als zwei ganz kleine zu haben, die sonst auch nichts können. Das ist ja bei Giannis und Lopez offensichtlich ziemlich anders, weil Giannis einer der drei besten Spieler der Welt ist und Lopez als Rim Protector auch immer noch, also elitär ist auf jeden Fall. Aber es sind halt nicht so viele. Ne? Und da bin ich halt, ja, da habe ich jetzt oft genug gesagt, dass ich gespannt bin, aber du weißt, wie es ist. Und sie sind halt trotzdem einfach ein ernstzunehmendes Team. Jetzt wieder. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie jetzt nicht mehr gegen ihren Coach arbeiten.
Das soll helfen. Aber ich habe auch das, also ich bilde mir auch andere Teams flexibler ein als die Bucks.
Ja.
Und mit mehr Möglichkeiten oder beziehungsweise ich kann es mir dann eher vorstellen.
Und auch so Sachen wie, also nur letzte Sache noch dazu, aber so Geschichten, Dame als Screener oder Dame als jemand, der dann auch mal in die Ecke geht oder so. Natürlich ist es in der Theorie möglich, dass wir das in den Playoffs auf einmal sehen, aber ich fände es komisch, wenn wir es die ganze Saison über quasi gar nicht sehen und dann auf einmal ist das die Lösung,
das
die aus dem Hut gezaubert wird, weil irgendwie ein, zwei Mal muss ja die meisten Sachen schon zumindest mal einstudieren, bevor man es dann in den Conference Finals in Spiel 7 auspackt oder so. Aber vielleicht spielen sie da auch Schach und ich spiele, was spiele ich? Uno, keine Ahnung. Oder weiß, irgendwas Simpleres.
Ohne wäre nicht schlecht, ja. Ja, vielleicht möglich. Passt eigentlich ganz gut. Meinst du, ich meine, das ist ja sowieso eine alte Geschichte, also die Heat hatten ja oft genug ihre Nummer sozusagen, der Bucks. Aber es gab natürlich auch, umgekehrt gab es natürlich auch den Fall, dass die Bucks die Heat ganz deutlich geschlagen haben und letztes Jahr war vielleicht auch irgendwie ein bisschen ein Spezialfall, weil A, klar favorisiert, B, Giannis verletzt, C, komische Serie, aber hier dann auch besser am Ende. Aber
glaubst Shooting du, Luck, immer erwähnen, Shooting Luck.
Auf jeden das Fall Shooting Luck, ja, ja. Aber glaubst du, dass die Heat den Bucks gefährlicher werden können als die Bucks den Celtics?
Boah, das ist interessant formuliert. Auf einer Skala von 1 bis 10 oder was?
1 bis 10,5.
Okay. Naja, also ich glaube schon, dass die Heat diese schematische Flexibilität auf jeden Fall deutlich mehr haben als Milwaukee. Gleichzeitig denke ich aber auch, wenn ich jetzt Heat-Spiele sehe, also ich habe mir jetzt heute zum Beispiel das Spiel gegen Detroit angeguckt, Miami ist halt schon eher klein. Ja. Ne? Und gegen den fitten Giannis kann das schon ein Problem sein, wenn du eher klein bist. Und also ich glaube, die Point-of-Attack-Defense ist durch Scary Terry ein bisschen besser geworden. Und wenn Caleb Martin gesund ist und sich gut bewegt, kann der das zum Beispiel auch ganz gut machen. Oder es macht halt einfach Jimmy, der jetzt ja auch neuerdings wieder
wieder Bock hat und wieder engagiert ist und so, dann hast du schon ein paar Möglichkeiten. Aber so dieser Faktor Giannis, so, also der einzige Big in der Rotation von Milwaukee, von Miami, dem ich vertraue, ist halt schon Bam. Bam ist ein Kopf kleiner als Giannis gefühlt und Bam begeht auch Fouls dann irgendwann, wahrscheinlich, wenn er gegen Giannis spielt. Und das ist da dann schon so eine Frage, wie gut sieht das denn aus gegen einen fitten Giannis? Und das haben wir halt letzte Saison nicht gesehen. Deswegen, und gleichzeitig ist Miami halt Miami. Also das war ja über die letzten Jahre auch schon oft so, dass sie jetzt in eine Serie gegangen sind, wo man vorher nicht unbedingt dachte, da haben sie jetzt das große Talent plus. Aber sie haben dann halt einfach smarter gespielt teilweise und haben halt strikter ihre Sachen durchgezogen, waren taktisch überlegen meistens, weil sie halt also einen Hexer an der Seite haben, der auch während im Spiel 50 verschiedene Sachen auspacken kann, um dich zu verwirren. Und so diesen Smartness-Vorteil, den sehe ich schon immer noch auf jeden Fall auf Miamis Seite. Deswegen ist es ein gefährliches Team, also für alle gegen dieses Spiel.
Ja,
aber
da
Boston recht groß ist und da Milwaukee recht groß ist, weiß ich nicht, ob es gegen eins der beiden Teams reichen würde. Gleichzeitig würden sie mir natürlich auch Angst machen, weil sie halt Miami sind.
Ja, und weil sie gefühlt ja eigentlich schon auch ein bisschen tiefer sind noch als letztes Jahr, oder? Also ich meine, Lowry hat ja eigentlich teilweise weitestgehend ganz gute Playoffs gespielt letztes Jahr, der ist jetzt nicht mehr da, aber Rozier gibt so ein bisschen, er gibt ihm mehr Möglichkeiten, du hast die Point-of-Attack-Defense erwähnt, wenn die Offense wieder ein bisschen zurückkommt, also momentan, ich glaube, seit dem Trade trifft er 26,5% von draußen und knapp 50 aus dem Feld.
Ich weiß nicht, ob das Spiel von heute Nacht da schon da drin ist. Da sah er besser aus.
Also ja,
da
hat er auch
ein paar Dinger versenkt.
Er hatte sich zwischenzeitlich auch am Knie verletzt. Und gerade so gegen Denver war es auch sehr, sehr kurz. Also sind die Würfe auch sehr, sehr kurz geraten. Teilweise hatte auch einen halb offenen Dreier, ist auch ein Airball geworden. Also es kann schon sein, dass das Knie da irgendwie noch Probleme gemacht hat. Und dann, also wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so, das war ein Fehler, den zu holen, sondern einfach nur, genau, kann sich's einpendeln. Aber dann auch mit Josh Richardson, nicht Jason. Der ist schon ein bisschen älter.
Das wäre nice, wenn der dabei wäre.
Ja, schon, ne? Das ist ein bisschen Highlights.
Wenn nicht schlecht.
Aber genau, aber der hat sich die Schulter ausgekugelt, glaube ich. Also von daher, keine Ahnung, wann er zurückkommt. Tyler Hero, permanent Fußprobleme. Also sie haben ja sowieso, ich weiß nicht, wann sie mal wirklich so ihr bestes Lineup oder ihre beste Rotation irgendwie über mehrere Spiele irgendwie haben einspielen können. Ja,
fast nie. Also sie haben wirklich über die Saison fast jedes Spiel eine neue Starting Five gefühlt. Das ist schon krass. Und auch, also Hake ist der 55 Spiele gemacht hat und damit mit die meisten, der war halt jetzt auch für mehrere Wochen angeschlagen und das hat man auch gemerkt. Also das kommt jetzt gerade langsam wieder, aber das ist schon ein Team mit vielen Baustellen, was man ja zwischenzeitlich auch gesehen hat. Also sie hatten ja eine Niederlagenserie von 7 Spielen, glaube ich. Das hatten sie unter Spoelstra
nie. Stimmt, genau.
Nie vorher.
Ja.
Und seitdem haben sie sich aber schon auch wieder gefangen irgendwie.
Ja, jetzt haben sie von 8 der letzten 10 gewonnen, 2 in Folge gerade wieder. Sahen, finde ich, auch in Denver sind zwar eigentlich mehr oder weniger das komplette Spiel einem Rückstand hinterhergelaufen. Murray hat sich ja auch, glaube ich, im zweiten Viertel verletzt am Knöchel und kam nicht mehr wieder. Aber trotzdem, gerade so am Ende haben sie es nochmal sehr, sehr eng gemacht und sah dann auch, ja, es sah für mich auch so ein bisschen automatisch dann aus, auch in der Offense. Also gerade Bam hat mir da eigentlich ziemlich gut gefallen, weil er halt einfach so dieser verlässliche Scorer war, so rund um die Zone, halt auch mit seinem Wurf. Und es war einfach so, okay, gib mir den Ball, ich mach das schon.
Und das ist halt wenn er Midi fällt, dann ist das gut.
Tut's ja, nicht genau.
Immer, aber wenn das passiert, dann.
Genau, wenn das passiert, das genau. Cool aus. Ja. Das ist ja auch die Hoffnung, dass er dann quasi in schöner Regelmäßigkeit dann in großen Spielen fällt und in engen Situationen fällt. Und da kam das so ein bisschen zusammen. Und ja, also es ist gefährlich, aber mit diesen ganzen Problemen, was die Gesundheit angeht, klar kannst du hoffen, dass es Richtung Playoffs dann irgendwie besser aussieht. Und klar, alles, was du gesagt hast zu Miami, stimmt. Ich bin jetzt halt, also dass sie jetzt diese Phase haben, macht sie halt, also man kann wieder mehr Vertrauen schöpfen in sie sozusagen. Und gleichzeitig stellt sich halt die Frage, okay, wie frisch sind sie dann? Also stellt sich bei jedem Team, aber wenn du dich so durch die Saison manövrieren und schlängeln musst und immer wieder Verletzungen, mal nach links, mal nach rechts und hier gucken und da, gibt ja auch immer das schöne Ding, es kann sich jemand wie Jovic zum Beispiel, der jetzt auch immer wieder startet, du gewinnst sozusagen eine neue Option. Aber ja, dann ist halt die Frage, wie gut ist das eingespielt, wobei das bei Miami vielleicht auch gar nicht das ganz große Ding ist, weil sie halt wissen, was sie tun seit Jahren, weil sie halt einfach diese klare Idee haben. Wie sieht denn die Offense für dich mittlerweile aus? Also sieht sie besser aus für dich? Muss sie besser sein? Also ist das
Ja, also es ist auf jeden Fall besser als so über die ersten Saisonmonate, wo man, finde ich, teilweise das Gefühl hatte, so, also Miami ist ja seit Jahren irgendwie für gutes Off-Ball-Movement bekannt, für so Cutting und für grundsätzlich einfach das, selbst wenn man nicht irgendwie ganz viele exzellente Schützen auf dem Feld hat, es trotzdem halt so ein gutes Spacing gibt, einfach durch die Bewegung. Und das schaffen nicht alle Teams, die schaffen das halt überwiegend ganz gut. Utah ist zum Beispiel auch ein Team, was das auch ohne teilweise richtig gute Shooter schon hinbekommen hat. Und das war, finde ich, etwas, wo man zu Beginn der Saison so teilweise das Gefühl hatte, das stockt so ein bisschen, beziehungsweise teilweise laufen dann auch Leute gleichzeitig denselben Cut und laufen so ein bisschen ineinander rein und so in den Space, wo eigentlich jemand anders reingehen sollte und so. Und es wirkte einfach so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und da habe ich im Moment schon das Gefühl, dass sie eigentlich das wieder ziemlich verbessert haben. Und also Butler ist seit ein paar Wochen wieder auf jeden Fall aggressiver unterwegs. Das ist schon auch nicht zu unterschätzen, weil Miami jetzt ja nicht so diesen klassischen Giannis-Typen hat, der einfach in jeder Possession Druck ausübt, weil jeder weiß, wenn der irgendwo in Korbnähe den Ball hat und da nur ein Verteidiger ist, dann hängt er dem Foul an oder stopft durch den durch. So ja. Diesen permanenten Pressure Point, so nach dem Motto, den hat Miami ja sonst nicht. Und Butler kann das am ehesten sein und erhebt sich das aber meistens halt für die wichtigen Momente auf und für die Playoffs auf. Und jetzt über die letzten Wochen übernimmt er das aber auch während der Regular Season wieder mehr. Und ich habe so das Gefühl, es hat ein bisschen gedauert, Rosier zu integrieren, aber dadurch hast du halt auch noch irgendwie einen weiteren Ballhändler, der so mit drin ist, der auch ein bisschen mehr Volume-Shooter ist als die anderen, die du so drin hast. Das Robinson-Bam-Two-Man-Game ist in dieser Saison, hat schönes Revival gefeiert. Also zumal Robinson für mich auch wirklich ein Most-Improved-Player-Kandidat ist. Also mit dem, was er jetzt ja auch so dann als Driver teilweise auspackt. Und insgesamt, also es ist nicht überragend offensiv. Sie haben immer noch bloß das, sind auf Platz 20 beim Offensiv-Rating. Ich glaube, es ging über die letzten Wochen schon ein bisschen hoch, aber es ist jetzt immer noch nicht toll. Das kann man auf jeden Fall nicht sagen, aber sie basteln sich so ein bisschen was zusammen, habe ich das Gefühl. Und sie machen relativ viel aus ihren Möglichkeiten. Was ich halt immer noch, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob Hero und Rosier so richtig viel Sinn macht, die nebeneinander in der Starting Five zu haben oder ob das besser ist, die aufzusplitten. Und ich würde dann eher dazu gehen, dass man halt sagt, Hero vielleicht als Anker der Second Unit, der da halt einfach scoren kann und so ein bisschen ansonsten beschützt werden kann, aber da sowieso immer mindestens einer von beiden verletzt ist, werden wir es auch wahrscheinlich eh nicht sehen.
Stellt sich die Frage einfach nicht.
Genau. Aber irgendwie, es ist keine überragende Offense, das kann man echt nicht sagen. Aber es ist irgendwie zumindest meistens ganz okay. Ich weiß auch nicht. So richtig überzeugt bin ich nicht, aber du weißt, wie es immer ist mit Miami. Sie wiegen einen ja auch in Sicherheit, um dann in den Playoffs auf einmal komplett auszurasten. Auch wenn es, also was dieses Jahr nicht passieren wird, so wie letztes Jahr, dass sie dann, sobald die Playoffs anfangen, auf einmal 10% besser von draußen werfen. Weil sie sind eigentlich gut, was die Dreierquote angeht. Sie sind da auf Platz 10 ligaweit. Ich glaube nicht, dass sie da nochmal irgendwie massiv draufpacken können. Es muss eigentlich schon so aus anderen Faktoren kommen. Ich glaube gerade so aus Rim Pressure und solchen Faktoren.
Jetzt nehmen wir mal dieses, okay, es ist Miami und irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen läuft es in den Playoffs immer. Also einmal ist Zufall, fünfmal nicht mehr. Also sie werden da schon irgendwie eine gewisse Formel haben, die für sie funktioniert. Also ich meine auch gerade, wenn du Butler erwähnst, der ja in der Regular Season nicht immer so aggressiv wirkt, vielleicht auch sich so ein bisschen einfach die Körner aufspart. Also ich meine, er hat ja auch schon einige Kilometer abgespult in der NBA und hat ja auch
eher ein paar Fips Jahre.
Ja.
Das ist eigentlich krass. Die zählen ja doppelt.
Das ist eigentlich krass, dass er nach denen noch so lang auf so einem Niveau spielen kann.
Ja.
Da gibt's nicht viele.
Also, und ist immerhin 34. Also.
Ja, eben. Also von daher wäre es jetzt keine Überraschung, wenn wir in den Playoffs irgendwie einen ganz anderen Jimmy Butler sehen würden. Aber trotzdem, wenn du jetzt einfach so das siehst, was du jetzt basketballerisch bis jetzt gesehen hast, und wenn du gerade auch, was du gerade gesagt hast, was Rim Pressure angeht und so, sind sie für dich wirklich ein ernsthafter Kandidat, sowohl Milwaukee als auch Boston zu schlagen? Oder ist dieses Jahr vielleicht so das Ding, okay, ist am Ende erste Runde, je nach Matchup, also momentan sind sie auf 6, dann ging es gegen Cleveland.
Ja, aber das ändert sich im Moment jeden Tag.
Ja, genau, also das ist jetzt genau, ganz kurze Wasserstandsmeldung. Aber je nach Matchup, also gerade wenn es blöd läuft im Osten, je nachdem auch, wer noch fit wird in New York und Philadelphia, kann es auch in der ersten Runde rausgehen.
Ja. Absolut. Also ich halte das für möglich. Ich würde sogar denken, dass das für Boston gar nicht so schlecht wäre, wenn es in der ersten Runde direkt Miami ist. Weil man dann halt so den einen der Dämonen, die so existieren in der Liga und also die auch im Kopf der Celtics sicherlich existieren, weil man die dann quasi direkt ausschalten könnte. Das hat ja Milwaukee auf dem Weg zu seinem Titel 2021 auch so gemacht. Gut, Milwaukee ist dann in der zweiten Runde trotzdem fast rausgeflogen. Also man erledigt halt nicht alle Dämonen auf einmal, aber du weißt, wie es ist. ich glaube, dass das gar nicht unbedingt, also für mich ist es so, aus Celtics-Perspektive würde ich Miami lieber in Runde 1 sehen als in Runde 3, weil Miami ist ein Team, das sich während der Playoffs im Zweifel verbessern wird. Und deswegen, also ich glaube schon, dass sie ein ernsthafter Konkurrent sein können, einfach weil sie smarter sind als die anderen Teams. Und da bin ich absolut von überzeugt und auch an diese schematische Flexibilität, an dieses Vertrauen auch in das System und ineinander, da glaube ich schon absolut dran. Aber in Sachen Talent sollte Boston die auf jeden Fall schlagen und sollte auch Milwaukee die eigentlich schlagen. Also das ist klar. Und auch, also wenn man auf das guckt, was in dieser Saison bisher gezeigt wurde, ist es auch ein klarer Fall. Es ist halt einfach nur so, dass die eine ziemlich krasse Playoff-Historie einfach haben.
Ja, klar. Und das kannst du nicht so von der Hand wischen.
Aber ich glaube, also wenn ich so auf Boston versus Miami jetzt noch gucke, da ist es halt auch so der Faktor. Wenn Porzingis fit ist, dann ist es halt schon echt nicht so easy, weil dann so ein Faktor, den Miami halt echt gut gemacht hat, so Leute auch davon vom Scoren am Korb abzuhalten, das ist halt schwieriger, wenn einer der Spieler halt 30 Zentimeter größer ist als du. Das ist doch nur ein bisschen übertrieben, aber du weißt, wie es ist. Porzingis ist halt einfach sehr groß, bringt nochmal mehr Scoring-Punch mit, als dass die Bigs jemals getan haben, die Boston bisher so hatte. So gut Al Horford ist, aber Scoring-Punch in der Hinsicht bringt er ja seit Jahren nicht mehr mit. Es gibt von Zeit zu Zeit mal ein Playoff-Spiel, wo er dann seine 18 Punkte oder so macht. Aber es ist ja nicht so, dass du den permanent mega eng verteidigen musst oder so. Ja, Porzingis kann dir jederzeit 30 einschenken. Und das macht, glaube ich, dann schon echt nochmal einen relativ großen Unterschied, weil Bam sich dann auch weniger darauf fokussieren kann, Leute wie Tatum oder Brown vom Scoren abzuhalten, wenn die halt Richtung Korb gehen.
Ja, absolut. Also ich würde in deine Richtung tendieren und bin auch gespannt, was passiert eben, wenn die Teams.
Aber du bist auch kein Heat-Believer.
Nee, ich bin auch kein
Heat-Believer. Ich hingegen bin voll Heat-Believer.
Ja, siehst du mal. Aber und trotzdem sind wir jetzt so auf einem Level angekommen, mehr oder weniger. Weil ich bin ja, ich glaube mittlerweile mehr als früher, du ein bisschen weniger und jetzt treffen wir uns halt in der Mitte.
Na, mal gucken.
Ja, wir sind gespannt. Aber ich bin halt, also was ich auch spannend finde, ist das, was halt sozusagen drunter, was ja eigentlich Quatsch ist, weil die Heat ja, wie gesagt, nur auf 6 in Anführungszeichen. Ich finde weiterhin die Cavs mega spannend.
Mit Blick auf die Cavs. Da musst du mir einfach mal erklären, warum du die Cavs so mega
spannend findest. Genau. Also ist natürlich auch, hier hat auch unser Jinx gewirkt, weil es ging auch, nachdem wir sie ja abgefeiert haben und so, ging es auch etwas holpriger geworden, sind es 5-5 die letzten 10, also jetzt das letzte eben gewonnen gegen Boston. Mitchell ist immer wieder angeschlagen und es ist, wie gesagt, es holpert schon wieder mehr, seitdem Mobley zurück ist, seitdem Garland zurück ist. Gerade Garland findet irgendwie nicht so richtig in die Saison, habe ich so den Eindruck. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie diese permanenten Verletzungen sind, ob es dann vielleicht auch dieses Ding ist, dass es ja im Prinzip jetzt schon Mitchells Team ist oder was da irgendwie die Schwierigkeit ist, ob es die schwierigere Rollenverteilung durch das Staggern ist, keine Ahnung. Also habe ich selber jetzt keine Erklärung, aber das ist für mich halt ein Faktor, bei dem du sagen kannst, dass da ist noch Verbesserungspotenzial. Keine Ahnung, ob er noch in die Saison findet, aber wir haben es ja, als wir über sie gesprochen haben, haben wir auch gesagt, also es ist halt, wahrscheinlich muss man viel staggern, wahrscheinlich muss man irgendwie gucken, dass man Rotationen findet, in denen nicht immer unbedingt Garland und Mitchell und Mobley und Allen spielen, sondern zwei irgendwie zusammenbringt, was ja Jamie Bickerstaff auch gemacht hat. Was ich jetzt interessant fand, war, dass jetzt halt, also während Mobley und Garland verletzt waren, sind ja relativ tief in ihre Rotation gegangen. Und jetzt sind alle wieder da und eigentlich hat man hat ja Spieler gefunden, also Sam Merrill zum Beispiel, die gute Leistung gebracht haben. Aber jetzt sind alle wieder da und jetzt spielt zum Beispiel Merrill regelmäßig nicht. Oder wird die Rotation verknappt, obwohl du eigentlich mehr zur Verfügung hast. Was einerseits ja auch verständlich ist, weil du willst deinen Besten ja Spielzeit geben. Gleichzeitig, ja, aber ich glaube halt, dass bei Garland Potenzial ist, noch Verbesserungspotenzial. Und was mir halt mit Blick auf die Playoffs ganz gut gefällt, ist so diese Vielseitigkeit an Rollenspielern, die wir auch angesprochen haben. Und da habe ich so das Gefühl, dass Also immer, wenn ich zuschaue, finde ich, ist Niang, glaube ich, für den Gegner wahnsinnig unangenehm, weil er so eine Mischung aus Physis und Wurf und so ein bisschen Drecksackigkeit mitbringt. Okoro gefällt mir mittlerweile wirklich gut, weil er richtig gut verteidigt. Und dann eben jetzt auch, und das ist ja das Ding, seinen Dreier trifft, also über 40% von draußen, nimmt ihn, finde ich, auch, also man sieht auch, er nimmt ihn bereitwillig, auch selbst wenn er jetzt nicht unbedingt eine Ecke ist, selbst wenn er so ein bisschen above the break irgendwie abdrücken muss oder so. Haben wir damals ja auch gesagt, ist die Frage, Playoff-Teams werden ihn wahrscheinlich trotzdem draußen stehen lassen. Lässt er sich davon irgendwie aus der Ruhe bringen? Nimmt er ihn? Wie trifft er dann? Wie trifft er in einem Playoff-Setting? Aber dadurch haben sie jetzt noch so eine, was ja zum Beispiel gegen den Knicks ein Problem war, sie haben jetzt schon noch eine physische Komponente durch Niang, durch Okoro. Mitchell hat sein Spiel nochmal auf ein anderes Level gehoben. Was jetzt halt für mich die Frage ist, ist, wie Mobley, wie Garland irgendwie noch reinkommen. Aber ich finde sie halt von dem, was ich mir jetzt als Peak erhoffe, ist der falsche Ausdruck, aber vorstellen kann, gerade auch mit dem, was wir bis jetzt dieses Jahr gesehen haben an positiven Dingen, glaube ich, könnten sie sehr, sehr unangenehm werden. Und das könnte ein Team sein, das, wenn es dann mal klickt, dann so einen gewissen Lauf entwickeln kann.
Für mich hast du ein bisschen jetzt den Case dafür gemacht, warum die Cavs nächste Saison Contender sein können. Also so aus dem Grund,
weil... Meinst du, es ist noch zu...
Ja, weil... Also wir haben ja jetzt anderthalb Jahre ungefähr mit den Top 4. Und klar, sie haben während dieser Saison alle Zeit verpasst. Sie sind ja jetzt gerade auch dabei, mehr Zeit zu verpassen. Ja. Aber ich weiß deswegen nicht, woher... Also warum die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt über die 20 Spiele, die in dieser Regular Season noch sind, auf einmal dann die Rollenverteilung finden, die sie bisher über anderthalb Jahre nicht gefunden haben.
Weil
das wär so ein bisschen meine Frage, ob sie da nicht einfach noch eine weitere Offseason für brauchen, vielleicht.
Ja, aber ich weiß nicht, ob die ich glaube, diese Phase, in der sowohl Garland als auch, oder was heißt, ich glaube, es wäre für mich, du hast eine Phase gehabt, die, in der es sehr gut funktioniert hat, und du hast da, dass sie da Dinge gefunden haben, die sie jetzt sozusagen implementieren müssen, und das halt, ja, on the fly, du hast schon recht, also es ist nicht gesagt, dass es irgendwie klappt, aber dass es dadurch irgendwann noch im Laufe der Saison Klick machen kann, ist reine Mutmaßung, aber es ist einfach nur, weil was besser funktioniert und weil die Rollenspieler, wenn man es plump formulieren will, es war ja auch schon vor der Saison, dass sie jetzt bessere Rollenspieler oder geeignetere Rollenspieler haben als letztes Jahr, und wenn sie es halbwegs integriert kriegen, dass die Rollenspieler dann, dass das Team dann einfach runder wirkt oder runder ist und dann halt einfach einen oder weniger Lücken aufweist. Aber
das ist alles richtig, nur, also ich glaube halt, was so meine, das Hauptsächliche, was ich mitgenommen habe aus diesem Hotstretch, den sie hatten, aus der Siegesserie, die sie hatten, die ja zu einem großen Teil halt ohne Garland und Mobley war, also A, dass das gut ist, gegen nicht so gute Gegner zu spielen, weil da waren schon viele dabei, die sie auch wo das schon angemessen war, aber vor allem auch, dass sie eigentlich besser aussehen, wenn sie nur einen Big drauf haben, weil es ihnen ermöglicht, mehr von diesen Rollenspielern, die du erwähnt hast, die, wo ich auch sagen würde, da sind sie viel besser als letztes Jahr aufgestellt, was das angeht. Sie können dann mehr von denen spielen lassen. Sie können halt das Feld besser spacen. Sie können mehr Platz kreieren für Mitchell, der auch so mehr oder weniger quasi als alleinige Triebfeder der Offense durchaus kochen kann. Also der auch eine Wahnsinnssaison spielt, der übrigens anscheinend auch so viele Spiele verpassen wird, dass er kein All-NBA-Team erreicht.
Ja, das ist schon...
Da können wir gleich bei Halliburton auch noch mal kurz drüber sprechen, aber es ist schon ein bisschen...
Man sollte es vielleicht doch in Frage stellen, diese 65-Spiele-Grenze, weil es halt... Oder?
Ich weiß auch nicht, vielleicht sollte man den Wählern, oder vielleicht sollte man einfach mehr gucken, dass man Leuten eine Stimme gibt, bei denen man weiß, dass die auch genug Basketball gucken, um sich eine vernünftige Meinung zu bilden und da dann auch unterscheiden können. Hat jemand 62 Spiele gemacht oder 68 Spiele, ist der mit 62 vielleicht trotzdem wertvoller für sein Team als der 68 Spiele gemacht hat, weil er ein viel besserer Spieler ist. Vielleicht sollte man das so machen. Ich weiß es auch nicht so genau. Es ist schwer. Also an sich fand ich es nicht völlig blöd, da mal drüber nachzudenken, ob man die Regel anpasst, aber vielleicht ist sie auch zu hoch angesetzt. Keine Ahnung.
Ja, genau. Eben, man kann ja die Grenze irgendwie so ein bisschen nach unten setzen. Weil ich finde schon, dass es halt jetzt viele. Ich meine, du hast einen Stretch, bei dem du bist zwei Wochen raus, theoretisch mal, was ja während einer Saison schon mal passieren kann. Und dann darfst du dir eigentlich schon mal nicht mehr viel erlauben.
Ja.
Also
was man halt gerade bei Halliburton im Moment sieht, dass der halt eigentlich nicht spielen sollte, weil der offensichtlich nicht gesund ist und aber auf keinen Fall diese Marke verpassen will. Und das ist halt nicht so geil. Aber egal, lass uns noch mal ganz kurz zu den Cavs zurückkehren. Ich habe halt das Gefühl, dass die Cavs das halt eigentlich auch wissen, dass sie im Moment besser aussehen, wenn nur ein Big spielt. Weshalb, seitdem die anderen dann wieder dabei sind oder beziehungsweise wenn alle vier zur Verfügung stehen, du siehst halt echt viele Minuten, wo sie das so staggern, also wo ein Duo spielt.
Ja.
Und über die letzten Wochen war das sehr oft, also ich meine, da hieß es auch dann zeitweise noch, dass Mobley ein Minutenlimit hat. Und dieses Minutenlimit wurde dann ganz zufällig irgendwie immer so Mitte des letzten Viertels erreicht. Natürlich rein aus Zufall. Und dann ging er auf die Bank, damit Allen plus Shooter closen konnten. Und das finde ich halt schon ganz interessant. Und ich glaube eigentlich, für die beste Version der Cavs brauchen sie schon Mobley. Allein schon aufgrund der defensiven Fähigkeiten. Aber im Moment ist es halt einfach so, dass da offensiv ist es dann schon schwierig. Und vor allem, wenn du dann Mobley und Allen hast und dann auch noch Okoro hast, dann hast du wieder eine ähnliche Situation wie letztes Jahr, dass halt drei deiner Spieler eigentlich nicht verteidigt werden. Also beziehungsweise ab einem gewissen Punkt nicht mehr verteidigt werden. Du musst ja so den Rollman Allen natürlich schon verteidigen, aber also du weißt, was ich meine. Ab einem gewissen Punkt strahlen sie halt einfach nicht genug Gefahr aus.
Ja,
und das Problem ist halt, glaube ich, einfach noch nicht gelöst. Und ich glaube nicht, dass das diese Saison noch gelöst wird.
Ja.
Und trotzdem halte ich sie für ein besseres Playoff-Team potenziell als letztes Jahr, aber nicht für eins, was jetzt so
ganz
oben mitschwimmt, was jetzt quasi so den Osten gewinnen kann. Das glaube ich einfach nicht bei ihnen.
Gibt es denn noch ein Team, bei dem du es dir vorstellen kannst? Wir können, lass mal ganz kurz über die Knicks und die Sixers sprechen.
Ja, ist schwer. Angucken kann man sie sich nämlich teilweise nicht mehr. Ja. Aber es gibt ja immer noch Hoffnung.
Es gibt Hoffnung. Also ich meine, sowohl Anunoby als auch Randall dürfen, glaube ich, wieder an Basketballaktivitäten teilnehmen. Also Randall hat auch schon so ein bisschen Kontakt mit so Polstern im Training gehabt, was ich gelesen habe. Anunoby darf wieder werfen. Sie sind mittlerweile auch wieder bei Auswärtstrips dabei. Also sie kommen so ein bisschen näher. Brunson, wie du gesagt hast, also Knieprellung, glaube ich, war jetzt so die erste Diagnose. Das letzte auch, was ich gelesen hatte. Es ist halt so das Ding. Ich hab's ja ganz am Anfang gesagt. Also wir sind jetzt so 5 Wochen gut vom Play-in entfernt. Wenn sie zurückkommen, wie gut lässt sich's dann noch einspielen? Ne? Also wie gut können sie dann noch finden oder müssen sie's? Ich meine, klar, Burks und Bogdanovic sind neu, die anderen waren schon ein bisschen da und es lief ja eigentlich ziemlich gut, bis die ganzen Verletzungen zugeschlagen haben. Aber wenn die Knicks mit voller Kapelle reingehen, dann sehen wir sie in den Conference Finals.
Vielleicht. Also würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Es kommt halt sehr drauf an, gegen wen sie dann unterwegs spielen müssen. Welchen Weg sie da haben. Aber so die fertige Version, so die vollständige Version des Teams halte ich schon für sehr gefährlich. Auch wenn die jetzt nicht so diese ganz krasse Superstar-Upside haben, wie jetzt Milwaukee oder so. Das haben sie definitiv nicht. Aber sie haben dafür halt einen viel breiteren Kader. Es ist oft mehr Säulen aufgebaut. Wir wissen halt einfach nur nicht, ob wir die Säulen alle sehen. Aber so an sich ist das schon ein Team, was halt, also gerade so durch seine Physis, glaube ich, eklig in den Playoffs werden kann. Auch wenn ich jetzt, also wenn die jetzt gegen Milwaukee spielen würden in der Serie, würde ich trotzdem tendenziell auf Milwaukee tippen, glaube ich.
Okay.
Aber es ist nicht so, dass sie da komplett chancenlos reingehen würden.
Ja, würde ich ähnlich sehen. Also ich finde sie, also weil sie haben so, sie sind wirken so wie so ein, also es ist anders als Milwaukee zum Beispiel, wie so ein geschlossener Haufen halt. Und wie halt auch ein in sich stringentes, geschlossenes System. Oder halt, also sie sind für mich mehr als die Summe ihrer Einzelteile. Also es passiert irgendwie mehr, ich weiß nicht, es ergibt für mich irgendwie mehr Sinn. Also das heißt nicht, dass ich sie besser finde als Milwaukee, aber das wäre jetzt so, wenn ich mir die Stärke der Knicks im Vergleich zu den Bucks anschauen würde, wäre das halt so ein Punkt für mich. Und dann hast du, klar, es gibt halt auch den individuellen Aspekt mit Brunson und auch mit Randall, wobei das natürlich das Up and Down ist, haben wir schon oft gesagt. Aber halt, sie haben halt mit Anunoby eigentlich, finde ich, auch so auch den Verbindungspart halt irgendwie oder gefunden, der mit den Bucks, mit Middleton so ein bisschen fehlt. Plus, sie haben halt immer auch noch Leute wie DiVincenzo, wie Hart, die halt genau diese Zwischenrollen halt irgendwie ausfüllen können. Und jetzt eben noch diese Tiefe durch Bogdanovic und Burks. Ich glaube schon, dass sie, ich halte sie schon für extrem gefährlich. Was jetzt nicht heißt, dass ich davon ausgehe, dass sie in die Conference Finals kommen, aber es ist halt, der Osten ist jetzt nicht so, was es,
diese Talentfülle angeht, nicht so krass wie der Westen, aber es ist halt trotzdem, es kann schon auch ein sehr, sehr unangenehmer Playoff-Weg werden. Je nach Gesundheitszustand irgendwie, finde ich. Ja. Was halt auch dann auch physisch ist, hart ist und halt, ja.
Der Osten ist besser, als es im Moment aussieht, wo halt eigentlich fast alle Teams außer Boston und Milwaukee so ein bisschen mit Wehwehchen oder teilweise auch mit einfach massiven Ausfällen zu tun haben.
Ja.
Also eigentlich halte ich schon auch davon, sagen wir mal, 8 Teams einiges. Also ich weiß nicht, was Orlando in den Playoffs reißen kann, aber die sind auch immer noch, die mischen auch immer noch mit. Die sind aktuell sogar 4.
Ja. Auch 8 der letzten 10 gewonnen, 4 in Folge.
Ja, aber es ist, ja, weiß nicht. Also New York, eigentlich stimme ich dir mit allem zu, was du gesagt hast. Die eine Sache, die ich bei denen aber noch einwerfen würde, so im Vergleich gerade zu so einem Team wie Milwaukee oder auch Boston oder vielleicht sogar Philly, dass die in der Regular Season schon ein bisschen näher an ihrem Ceiling, glaube ich, sind, weil sie halt immer so diesen, also die machen halt keine Pausen auf dem Feld, so die spielen halt immer mit einer ziemlich hohen Intensität.
Das stimmt.
Vielleicht nicht mit einer 100%igen Playoff-Intensität, aber schon näher dran als andere Teams. Und da wäre halt so die Möglichkeit, dass sie nicht mehr ganz so dieses Steigerungspotenzial haben, was wir, glaube ich, beide bei Milwaukee schon noch sehen, aufgrund der individuellen Qualität. Ja, und wo ich auch bei Boston denken würde, die werden jetzt kein besseres Offensiv-Rating in den Playoffs haben, natürlich nicht. Aber defensiv können die, glaube ich, sogar noch mehr zeigen, als sie bisher gezeigt haben. Und sie sind ja bisher schon richtig gut. Und ich weiß nicht, ob New York auch noch so diese nächste Stufe hat, auf die sie gehen können. Oder ob sie halt eher schon auf der obersten Stufe sind, so für ihr Team. Aber vielleicht ist das auch Quatsch, weil letztendlich, wir haben ja mit dem quasi etablierten Kern und Bogdanovic haben wir quasi gar nichts gesehen.
Ja.
Also ich glaube nicht.
Vielleicht ist das.
Ich glaube, er und Randall haben überhaupt noch nicht zusammen gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nee, in Nobi auch nicht.
Ja. Also ist jetzt auch die Frage, ob Bogdanovic dann quasi für die Playoff-Upside schlechthin steht, aber es ist, also es kann schon sein, dass da auch noch ein bisschen verstecktes Potenzial dann schlummert.
Ja, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt individuell, aber was so das Teamkonstrukt angeht, schon, kann ich mir schon vorstellen, einfach, dass der Spielertyp Bogdanovic halt ihnen schon noch Potenzial mitbringt, sich für die Playoffs dann zu steigern. Was so sehr klar, ich meine, und da musst du auch sagen, für Thibodeau zu spielen ist anstrengender als jetzt für Joey Maz oder.
Frag mal Deuce McBride.
Ja.
Ist also, auch geil, dass in dem Spiel, ich glaube, Alec Burks hat in dem Spiel 11 Minuten gespielt. Deuce
McBride aber 47. Ja. Ja. Also, ja, aber wie gesagt, ich finde sie, wäre halt unangenehm und es wäre jetzt keine große Überraschung, wenn sie jetzt, also bei Boston schon, aber also ich glaube, wenn sie dann Bestbesetzung antreten, wird es gefährlich. Wie siehst du denn Philly jetzt? Gesetzt den Fall, Embiid kommt zurück und ist irgendwo zwischen 90% und 100%. Aber wie siehst du das Team jetzt nach den ganzen Deals? Lowry da, Hield da. Ist das jetzt?
Finde ich gar nicht mal so leicht zu sagen. Einfach, weil man auch irgendwie in jedem Spiel eine unterschiedliche Version von Tobias Harris bekommt. Weil ich denke, Hield an sich, gute Sache, dass der da ist. Also ich verstehe, warum man den geholt hat, aber ich hätte auch gerne irgendwie ein paar Raps mit ihm und Embiid zumindest gesehen, bevor es dann losgeht, um halt so zu sehen, können die diese Chemie entwickeln, die Embiid ja mit einigen von den anderen Shootern über die letzten Jahre schon hatte, also mit JJ Redick vor allem und auch mit Seth Curry. Kann halt gut sein, dass ihnen da so ein bisschen die Zeit einfach ausgeht.
Für dieses Jahr zumindest.
Ja, ansonsten, also ich finde den Kader definitiv recht gut, aber im Moment merkst du halt schon, dass da natürlich ein nicht ganz unwesentlicher Faktor einfach fehlt und das ist also individuell natürlich auch einfach der größte X-Faktor so im Osten, der jetzt noch existiert, weil mit einem 100% Embiid, der besserer Playmaker ist, schnellerer Decision-Maker ist und so scored wie in der Regular Season, große Frage, ob möglich, weil wie gesagt, in den Playoffs noch nie passiert. Aber also dann ist das natürlich ein Team, was auch alle im Prinzip wahrscheinlich schlagen kann. Aber die Chance ist wahrscheinlich einfach nicht so wahnsinnig groß. Weiß nicht wie. Es fällt mir irgendwie voll schwer, bei den Sixers jetzt so irgendwas wirklich. Ja, wie soll ich sagen?
Irgendwas zu sagen.
Irgendwas Interessantes zu sagen, was nicht klar ist, so und was einfach nur an der Personalie Embiid hängt. So, ich find's nice, dass Maxi jetzt gerade seit dem All-Star-Break auch wieder ordentlich abliefert. in den meisten Spielen, also so diese primäre Rolle. Man merkt schon, dass das schwieriger ist, wenn man so der Einzige ist, der auf dem Gameplan weit oben steht und so der Rest, also die Defense sich so sehr krass auf ihn fokussiert. So insgesamt wird das seiner Entwicklung wahrscheinlich helfen, so dieser Stretch,
ja, auf jeden Fall,
den er im Moment hat.
Ja.
Will schon denken, aber sonst, ja, die Sixers warten halt auf Embiid.
Das ist eine gute Überschrift. Bleiben eigentlich so die beiden, ja, so ein bisschen up-and-coming jüngeren Teams, also Pacers und Magic. Und wie gesagt, Magic jetzt 8 von 10 gewonnen zuletzt. Ziemlich gut drauf. Shooting haben sie immer noch nicht so richtig. Aber ich finde, sie kompensieren das schon immer ganz gut durch halt so permanente Bewegung irgendwie in der Offense. Also, dass sie halt so, nehme ich es zumindest wahr, wenn sie spielen, sie. Also, dass sie, du hast sehr, sehr viel Player-Movement, Ball-Movement, der Ball wandert schon. Und dann hast du halt eben mit Franz und Banchero zwei, die auch Druck auf den Ring ausüben können. Jalen Suggs zum Beispiel hat sich auch, was den Wurf angeht, schon so ein bisschen gesteigert, ne?
Nimmt, ja, er hat insgesamt eine richtig gute Shooting-Saison. Ja. Hätte ich ihm gar nicht so richtig so schnell zugetraut, weil es über die ersten beiden Jahre schon ziemlich schlecht war. Aber der hat sich schon ziemlich dramatisch verbessert, auf jeden Fall.
Ja, 39%, glaube ich, also knapp bei um die 5 Versuchen. Also das ist schon okay. Also was traust du in Orlando zu, so Richtung Playoffs?
Nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das ist auch okay, weil es ist halt einfach so ein junges Team ist, was wahrscheinlich so dem eigenen Zeitplan sogar eher ein Stück voraus ist. Ich glaube, dass sie für die Playoffs nicht genug Offense haben, also vor allem nicht genug Playmaking, nicht genug Creation Shooting auf jeden Fall auch, aber also ich denke, wenn ich sie spielen sehe, gerade wenn Banchero so der Spieler ist, der dann die Entscheidung macht, dann es ist jetzt halt nicht unbedingt immer so, dass da so perfekte Entscheidungen getroffen werden. Und gerade Banchero ist auch jemand, der gerne dann halt nochmal ein bisschen dribbelt, dann den Midrange-Pull-Up nimmt, den er natürlich auch treffen kann, aber der jetzt nicht unbedingt so oft ausgepackt werden muss, wie er ihn auspackt. Und ich glaube einfach, dass das ist so ein Team, aufgrund ihrer defensiven Klasse, die ja auf jeden Fall da ist, wird es keinen Spaß machen, gegen die in den Playoffs zu spielen, aber sie haben, glaube ich, nicht die Mittel offensiv, um eine Serie zu gewinnen. Also ist natürlich auch ein bisschen Matchup-abhängig, aber um ehrlich zu sein, abgesehen von Indiana, die sie nicht treffen werden, aufgrund des Seedings, sehe ich jetzt nicht so viele Teams im Osten, die sie schlagen könnten in der Serie. Gut, wenn Philly ohne Embiid wäre natürlich auch noch so.
Ja gut, okay. Ja.
Schlagbares Team, aber du weißt, was ich meine.
Ja, nee, absolut. Nee, also es fehlt so ein bisschen dieses individuelle Playmaking, Creation, gebe ich dir recht. Und es ist wahrscheinlich in den Playoffs auch komplizierter, diese Geschichte aus Cuts und Pick-and-Roll-Actions, Screen-Actions irgendwie durchzuziehen, wenn dir genau dann dieses andere Element fehlt. Also so bei den Warriors zum Beispiel, also wenn die Gravitation halt auch nicht so da ist. Und ich glaube, wenn dann halt die Teams für sie planen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es schwer ist. Also dass halt genau das eintrifft, was du sagst und dass sie unangenehm sind. Aber es ist vielleicht, ich meine, es ist ja auch, du hast es ja auch gesagt, es ist wahrscheinlich auch einfach nicht zwingend notwendig, dass sie jetzt den ganz großen Lärm machen in den Playoffs. Wenn sie eine kompetitive Serie spielen, ist das halt die nächste Stufe auf der Lernleiter sozusagen.
Ja. Und dann, es wäre was anderes als bei Cleveland im letzten Jahr, wo halt die Art und Weise, wie die erste Runde verlief, schon ziemliches Desaster war. Einfach, ne? Also weil die Erwartungen anders waren und man dachte, eigentlich ist man schon einen Schritt weiter. Bei Orlando, die beiden besten Spieler, und also auch Sachs kann man da noch mit zunehmen, die sind alle 22, 23 rum. Das ist, also die Saison ist auf jeden Fall jetzt schon ein Erfolg. Wenn sie dann noch eine gute Serie draus machen, erst recht. Aber also jetzt kann man schon sagen, die haben auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht. Sie wissen, glaube ich, auch ungefähr, was man da in Sachen Kaderbau noch adressieren muss. So, das ist ja auch relativ offensichtlich. Das ist ein Team, was nicht genug Shooting hat, was auch nicht genug Ballhändler hat, meiner Meinung nach. Weil im Moment ist es halt schon auch so, also auch wenn man so die Wurfauswahl von Banchero dann teilweise kritisiert, er hat halt auch einfach wirklich sehr wenige Spieler an seiner Seite, die ihn auch in Szene setzen können und muss halt viel so sich selber quasi zusammenbasteln, und das ist schwer für jeden Spieler, und da denke ich mir halt, das kann Orlando auf jeden Fall adressieren im Lauf der Offseason.
Ja, genau, sie sind unter keinerlei Zwang dieses Jahr, und wie du sagst, also es geht darum halt zu lernen und dann zu schauen, wie man die Schwachstellen in der Offseason irgendwie ausmerzen kann. Die Pacers sind vielleicht schon so ein bisschen einen Schritt weiter, weil sie ja schon diesen einen großen Trade, oder gut, wenn du
die Halliburton-Geschichte mit reinnimmst, das war ja auch ein anderer großer Trade, aber dann halt dieses Jahr mit Siakam sich dann schon irgendwie eine Schwachstelle auch geschlossen haben und nicht geschlossen haben, aber halt einen Spieler verpflichtet haben, der helfen kann, die Schwachstelle zu schließen, sagen wir es mal so. Trotzdem ist es noch so ein bisschen up and down irgendwie. Ist es für dich hauptsächlich erklärbar damit, dass Halliburton nicht ganz fit ist? Und deshalb, ich meine, er legt ja trotzdem regelmäßig zweistellige Assist-Zahlen auf, aber offensiv, also was das eigene Scoring angeht, ist er schon zurückhaltender als noch zu Saisonbeginn, oder?
Ja. Also das ist, finde ich, überhaupt gar kein Vergleich. Der ist, seitdem er von der Verletzung zurückgekommen ist, hat er, ich habe gerade seinen Game-Log offen, hat er in jetzt über 15 Spielen, hat er 3-mal 20 Punkte geknackt. Und das war jemand, also der legt über die Saison 20 auf. Der hat vorher im Laufe der Saison ja auch regelmäßig halt richtig, richtig krass als Scorer auch aufgetrumpft, hatte mehrere 40-Punkte-Spiele und so. Und jetzt, also über die letzten Wochen, da waren auch mal 0 dabei, da waren auch mal 9 dabei, da waren auch mal 5 dabei. Also der ist im Moment überhaupt nicht die Art von Scoring-Threat, die er so also über die ersten Saisonmonate war. Nimmt, finde ich, auch viele Würfe so ein bisschen zögerlicher, kriegt nicht so gut Separation und was vor allem auch auffällt, wenn er so versucht, Richtung Korb zu kommen und irgendwie seinen Floater auszupacken, dass da einfach so der Lift ist im Moment einfach nicht da und die Dynamik als Scorer fehlt ihm komplett. Ja. Und da, deswegen, also ich finde, wenn man ihn im Moment spielen sieht, dann hat man schon so den Eindruck, so diese Regel hat ihn wahrscheinlich da zu früh dazu gebracht, wieder zurückzukommen, aber er spielt jetzt gerade einfach nicht auf einem All-NBA-Level, wenn wir ehrlich sind. Also jetzt gerade wäre es eigentlich auch eh schon Quatsch, ihn zu wählen. Und dann sollte er eher einfach mal gucken, dass er halt gesund ist. Aber
das macht ja. Das doch scheiße. Also das ist doch genau das Ding. Also was man, finde ich, schon auch bedenken sollte, so als Liga vorab. Weil es ist ja, ich meine, es geht ja, wenn es um Awards geht, um All-NBA-Nominierungen geht, dann geht es ja auch um die Besten. Und ich muss sagen, ich habe es auch nicht bedacht. Also es ist jetzt nicht so, dass es so. Aber trotzdem, dass genau so ein Fall dann halt eintreten kann, dass ein Spieler einfach nicht fit zurückkommt und dann halt entweder, ja, wir haben es jetzt gesagt, jetzt bei, also es gab ja das, warte, wo war es das große Thema? Bei Embiid, genau.
Ja.
Embiid war jetzt vielleicht nicht der ganz große Faktor, weil da schon Awards da sind, weil da halt auch schon gewisse, also auch im Konto sehr, sehr viel ist. Aber als junger Spieler irgendwie, ja, ist es vielleicht einfach nicht so wahnsinnig sinnvoll.
Bei Halliburton hängt ja dieser Vertrag tatsächlich.
Ja, genau. Also wenn du halt diese vertraglichen Implikationen hast, dann verleitet es dich halt dazu, dann genau sowas zu machen. Und dann bist du ja, dann beraubst du sowohl irgendwie das Team irgendwie ihres besten Spielers über einen längeren Zeitraum. Vielleicht, wenn er jetzt 2 Wochen länger ausgesetzt hätte und jetzt zurückkäme, wäre er wieder fit. Die Zuschauer haben weniger Spaß, weil sie halt nicht den Halliburton sehen können, den sie halt vorher gesehen haben. Wer weiß, wie lange es gedauert hätte, ne? Keine Ahnung. Aber irgendwie ist es dann halt, man erzeugt irgendwas Künstliches dadurch. Also du übst den Druck aus und das äußert sich dann so. Und ich finde, das ist halt, deshalb ergibt es für mich dann irgendwie, je mehr ich drüber nachdenke, ich habe es auch nicht von Anfang an gesagt, aber wenn ich das jetzt so sehe, ergibt für mich diese Grenze keinen Sinn. Dann geht es halt darum zu sagen, okay, die Verantwortung liegt bei denjenigen, die wählen. Und dann, die Verantwortung, wenn ich sie wählen lasse, ist für mich vielleicht auch so ein Ding, dann sollte ich ihnen vielleicht auch dieses Vertrauen entgegenbringen, dass sie das einschätzen können. Und wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht, dann muss ich halt schauen, ob ich vielleicht andere Leute wählen lasse, keine Ahnung. Aber so diesen Druck auszuüben auf die Spieler, dass sie dann halt so eine Verletzung verschleppen. Und bei Halliburton ist ja der hintere Oberschenkel und das ist ja keine ganz unkomplizierte Geschichte. Das klingt immer irgendwie so banal, aber da gibt's ja auch Leute, die immer wieder Probleme damit haben und dann nochmal länger ausfallen. Und dann nur damit halt, dass er diesen Vertrag bekommt. Wie du sagst, ich meine, jetzt spielerisch sieht es gerade jetzt auch nicht so geil aus, dadurch, dass er nicht ganz fit ist. Aber ich finde es müsste nicht sein. Also ein Spieler sollte sich schon auskurieren können und nicht denken müssen, okay, wenn ich mich aber jetzt auskuriere, dann geht mir Betrag X durch die Lappen.
Ja, es ist halt irgendwie schwer. Ich meine, das ist natürlich auch von mir, muss ich ja ehrlich sagen, auch spekulativ. Ich weiß nicht, ob das jetzt der einzige Grund ist, warum er wieder da ist. Ne? Er will natürlich sicherlich auch gerne mit seinem neuen Star-Teamkollegen zusammenspielen, mit Siakam. So, die wollen da ja sicherlich auch was draus machen. Aber ich hatte also mit ihm auch ein Podcast neulich gehört, so ich glaube bei JJ Redick war es, wo er halt auch gesagt hat, dass er die Regel halt blöd findet und dann auch darüber gesprochen hat. Zu dem Zeitpunkt hatte er irgendwie halt noch ein Minutenlimit und solche Sachen und dass das nicht so geil ist, so zu spielen, und hat er irgendwie so über seinen Prozess da gesprochen. Und für mich klang das halt schon so, ja gut, eigentlich geht's mir schon so um den Deal. Deswegen habe ich das auch gerade so gesagt, aber natürlich so, weiß ich's
ja, nicht. Okay. Ja, okay, ja, klar, stimmt.
Aber ich glaube halt, das Problem ist da so ein bisschen, wie man es macht, macht man es wahrscheinlich auch so ein bisschen falsch. Weil zu Beginn der Saison haben halt schon irgendwie die meisten Leute noch gesagt, ja, das ist eine gute Idee, sehen wir vielleicht mal ein bisschen weniger Load-Management. Das können wir, also, und es ist ja tatsächlich auch so, dass viele Stars, die über die letzten Jahre an dieser Regel nicht mal, also an dieser Grenze nicht mal geschnuppert hätten, auf einmal viel mehr spielen. Da können wir aber auch nur spekulieren, liegt das jetzt da dran oder sind die halt gesünder oder was auch immer. Nehmen die Clippers jetzt die Regular Season ernst, um das Kind beim Namen zu nennen, aber
der Ansatz der letzten Jahre hat jetzt auch nicht optimal funktioniert, also von daher.
Ja, eben. Und deswegen, es ist halt dann auch immer wahrscheinlich schwer und keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man es ideal macht und vor allem auch, wie man einen idealen Voterpool zusammenbekommt. Ja. Ob man dann Leute irgendwie ihre persönliche Zeit, die sie im League Pass nutzen, um Spiele zu gucken, ob sie die irgendwie einloggen müssen, um zu zeigen, so und so viel habe ich wirklich geguckt, um mir eine Meinung zu bilden, weil man ja schon auch, also es ist ja seit Jahrzehnten so, es ist zum Glück auch ein bisschen besser geworden oder viel besser geworden, seitdem die Votes publik gemacht werden, aber es gibt ja trotzdem immer noch auch Schwachsinnsvotes, wo halt Leute offensichtlich einfach nur jemanden gewählt haben, den sie halt einigermaßen regelmäßig sehen und nicht geguckt haben, was passiert jetzt gerade wirklich in der Liga. Mhm. Wer ist jetzt gerade wirklich der MVP? Das gibt's ja immer wieder. Also irgendwie da hast du die richtige Balance aus, wir vertrauen euch und wir vertrauen auch, dass wir die richtige Auswahl getroffen haben an Leuten, die hier irgendwie wählen dürfen, und B, irgendwas wollen wir da dran aber schon regulieren, weil die Leute beschweren sich immer, dass unsere Spieler zu wenig spielen. Es ist schwierig, das zu vereinen, aber also ich würde dir zustimmen, dass es im Moment wahrscheinlich nicht ideal ist.
Ich glaube, das Ding ist halt auch, man kann halt auch nicht alles regulieren. Also, weißt du, es ist halt so, irgendwo kommt der menschliche Faktor mit rein. Und ob das jetzt bei den Votern ist oder bei der Entscheidung, ob die Spieler spielen, ob sie aussetzen oder so. Und es gibt keinen perfekten Prozess. Aber ich finde halt dann irgendwie ich weiß nicht, ob jetzt, wie gesagt, mit Blick auf das, was wir gesehen haben, ob es da nicht einfach überreguliert ist, zu sagen, okay, du musst so und so viele Spiele spielen, damit du damit du nominiert werden kannst oder damit du einen Award bekommen kannst, damit du in ein All-NBA-Team gewählt werden kannst. Weil, wie gesagt, ich glaube, du gibst, es kann halt sein, dass du einen falschen Anreiz gibst. Und das ist, glaube ich, wenn du es einfach laufen lässt, vielleicht haben wir das Thema Load-Management auch einfach zu groß gemacht. Einfach, weil es ist auch einfach blöd von den Teams, so dieses. Ich halte es immer auch so ein bisschen für taktieren, so dann hast du halt so ein Marquee-Matchup während der Regular Season, bei der sich jeder mal beschwert, es gibt zu wenig wichtige Spiele, und dann sitzen halt zwei von vier Stars irgendwie auf der Bank. Komischerweise. Das kann, also, ne, man kann sich auch irgendwie unterhalten. Also, es ist ja auch für den Fan halt geil, wenn in den Spielen dann die Stars spielen und dann halt natürlich nicht nur für die in der Halle, das ist natürlich auch bei den Kleinspielen egal. Wir werden keine perfekte Lösung finden. Jetzt, in dem Fall, wenn wir auf den Fall Halliburton gehen, wäre es anders vielleicht besser. Vielleicht gibt es sicherlich Argumente in die andere Richtung. Aber ne, es gibt ja die perfekte Lösung, gibt es halt auch einfach nicht. Jede Lösung hat ihre Konsequenzen.
Und dann ja, das ist halt einfach, glaube ich, wirklich so der Kern der Wahrheit. Ja. Dass es schwierig ist, da alle Interessen und alle Konflikte und Probleme irgendwie mit einer Entscheidung zu lösen.
So ist es. Können die Pacers für dich Alarm machen? Wir müssen gleich Schluss machen, aber. Können sie, weil ich meine, es ist schon ein bisschen up and down auch. Also jetzt gegen Dallas gewonnen, davor gegen die Spurs verloren, passiert auch nicht viel.
Ja, gegen Dallas wiederum kann man im Moment ganz gut gewinnen, habe ich gehört.
Ja. Gern geschehen.
Ja. Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass die Defense nicht gut genug ist. Ich glaube, dass auch die Offense erstmal ein Stück weit drunter leidet, dass halt also einerseits unter der Form von Halliburton, andererseits auch daran, dass halt dessen Lieblingsscreening und Spielpartner Hield nicht mehr da ist, stattdessen jetzt halt mehr Minuten für Mathurin abfallen, der ein talentierter Spieler ist, aber glaube ich einfach noch nicht wirklich an dem Punkt seiner Entwicklung ist, dass der dir jetzt konstant hilft. Und deswegen, ich glaube, ihnen geht halt auch langsam so ein bisschen die Zeit aus. Wenn sie jetzt seit dem Siakam-Trade die ganze Zeit gesund gewesen wären und sich hätten vernünftig einspielen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen was anderes, aber im Moment glaube ich, ja, ist das eher so ein Team, was für nächste Saison interessant wird, als jetzt noch so in diesem Zeitraum, zumal es halt im Moment sich so ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass sie wahrscheinlich auch direkt ein ziemlich schweres Duell in der ersten Runde haben und das könnte dann ziemlich eng werden, glaube ich.
Ja, also es ist vielleicht auch so ein Trade, ich meine, klar, Vertrag läuft aus und so von Siakam, aber der dann nicht nur für jetzt ist. Wir haben ja gesagt, wahrscheinlich hat man mit ihm gesprochen, ob er sich
eine. Ich meine, du kannst mir auch erstmal sagen, ganz, ganz wichtig, sorry, aber Stand jetzt wäre es ja durchaus möglich, dass sich im Play-in-Turnier die Bulls und die Pacers begegnen. Das kann ja durchaus passieren.
Kann durchaus passieren. Ich würde dann relativ stark Richtung Pacers tippen.
Okay. Damit haben wir unser Bulls-Segment für die Woche untergebracht dann hören wir uns.
Dann hören wir uns. Ich meine, aber es kam von dir auch noch. Also,
ja, das war einfach mal nur eine Frage.
Das ist ja unfassbar. Ja, ich sehe jetzt die Bulls nicht.
Der wirklich. Kobe Whitehive.
Außer natürlich Kobe dreht holen. Ne? Hat jetzt auch jetzt gerade Career High aufgelegt. Dazwischen auch so ein bisschen Schwächephase gehabt. Also, aber im Endeffekt halte ich die Pacers doch für das bessere Team. Zumal die Bulls jetzt auch nicht bekannt sind für ihre Offensivfeuerwerke.
Gegen die Pacers kann jeder ein Offensiv.
Ja, eben. Ich meine, die Pick-and-Roll-Defense der Pacers fand ich jetzt schon, also bei den Spielen, die ich in letzter Zeit so gesehen habe, war schon echt auch nicht so richtig geil. Also sie haben echt, also ich fand es schon, ich meine, Luca kann gut passen und Gafford kann gut Richtung Ring rollen. Aber es war schon sehr, sehr einfach. Es passiert einfach wahnsinnig oft. Also es ist eine Zeit lang halt bei jedem zweiten Angriff geführt. Und irgendwie, ja. Wobei jetzt Vooch auch nicht der schnellste Rimroller ist und dynamischste Rimroller ist. Aber
find's nicht?
Ja, selten.
Gut, jetzt haben wir die Bulls wieder genug getrashed. Ja. Wir reden dann im Play-In wieder drüber.
Reden wir im Play-In drüber. Nein, aber also ich sehe da keine großen Möglichkeiten. Aber man sieht schon so ein bisschen, was irgendwie möglich ist mit Siakam, so halt Scoring rund um die Zone und wie schnell, also dass er den Speed mitgehen kann, dass da irgendwie, aber es ist halt ein Faktor des Einspielens irgendwie.
Ja. Ich glaube auch nach wie vor, dass das eigentlich ein gutes Duo sein kann.
Und ja.
Ich glaube, es reicht dieses Jahr einfach wahrscheinlich nicht.
Einfach aufgrund der Umstände. Dann haben wir alle besprochen, würde ich sagen.
Ja, mit krasser Entschuldigung natürlich an die Haken und an die Netze. Aber
ja, wir haben diesen Cut gemacht, von dem Ole immer spricht, als Play-In-Regel, dass man vielleicht ein Team mit, wir haben, glaube ich, alle mit positiver Bilanz haben wir gemacht. Und die anderen, die drunter sind, die nicht. Und ich sehe sie jetzt auch nicht wirklich da eindringen. Aber wie gesagt, vielleicht, wie gesagt, Kobe läuft heiß, Ayo läuft heiß und dann schaut der Pacer zu, während die Bulls das Spiel um Platz 8 dann vielleicht gewinnen. Man weiß es ja nicht. Aber,
ne? Ist Deutschland bereit für eine Boston-Chicago erste Runde eigentlich? Bin ich dafür bereit, vor allem?
Bist du dafür? Genau, das ist die eigentliche Frage. Das ist die eigentliche Frage. Wenn Kobe White, Derek White und Jerry Holiday auseinandernimmt.
Ja. So, ich habe jetzt übrigens Joghurt im Rucksack, ich muss tatsächlich los.
Ja, gut, dann. In dem Sinne, ganz schnell, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, weil ihr es noch nicht getan habt. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns bei X, folgt uns bei Instagram, schreibt uns gerne an. patreon.com/KorpikerPodcastKorpiker mit. Richtig. Schaut da sehr gerne vorbei, wenn ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen wollt und extra Content hören wollt. Vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen. Und bevor Oles Joghurt sauer wird, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.